letztens haben wir aufgelegt, dann kam so ein richtig besoffener alter Sack an, der war locker über 50 und brüllt uns da irgendwie an. Er ist gar nicht verstanden. Also, was willst du denn? Und dann brüllt er uns an und sagt so, ihr seht sehr gesund aus.
Ich denke so,
das ist nice.
Super Kompliment, danke.
Danke.
Im Partybereich, für mich persönlich gesprochen, das Beste, was ich je erlebt habe, und da wird wahrscheinlich auch nichts mehr kommen, Scratch Bastard, Punkt aus, der größte Turntablist aller Zeiten, da bin ich dogmatisch, ist DJ Raphic und da gibt's auch nichts.
Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Und wie ich schon angekündigt habe, freue ich mich, dass heute das neue Format DJ Talk Premiere feiert. Und DJ Talk bedeutet, DJs sitzen an einem Tisch und diskutieren über DJ-nahe Themen. Und um die Gespräche interessant zu halten, ist die Idee, DJs aus ganz unterschiedlichen Kontexten zusammenzubringen, die sich im besten Fall auch vorher noch nicht kannten. Den Auftakt heute machen Chiara und Emilia vom 50-50 DJ-Team und Phil Fader. Wir vier saßen in Essen zusammen und haben unter anderem über Musikwünsche, Gagen und über die Frage gesprochen, ob Auflegen eine Kunstform oder eine reine Dienstleistung ist. Man muss dazu sagen, dass wir uns alle tatsächlich auch nur flüchtig aus dem Internet kannten und an dem Tag zum ersten Mal zu dem Gespräch zusammengekommen sind. Umso mehr freue ich mich, dass die Premiere in meinen Augen so gut gelungen ist und ich freue mich über euer Feedback per Mail oder über unsere Social-Media-Kanäle. Schreibt mir auch gerne, welchen DJ ihr gerne mal in einer Diskussionsrunde hören würdet. Und jetzt viel Spaß mit dem ersten Übernacht-DJ-Talk.
Übernacht mit
Steve Clash.
Wir sind das DJ-Team 50-50, bestehend aus Emilia und Chiara. Und wir kommen aus dem Pott, also genauer gesagt aus Essen bzw. Mülheim. Und ja, machen das Ganze jetzt schon 2 Jahre.
2 Jahre.
Genau.
Und ihr spielt hauptsächlich Hip-Hop, ne?
Straight Hip-Hop. Aber alles an Hip-Hop.
Genau. Wie wir gerade im Vorgespräch erfahren haben, auch Gangster-Rap.
Wenn wir ganz wild drauf sind. Auch
ist auch super klug, so einen Podcast mit irgendwelchen Insidern anzufangen, die Leute nicht wissen, aber. So, der Herz meiner Rechten.
Ich bin der Philipp. A.k.a. Phil Fader, a.k.a. Philly Vanilli.
Moin, Philly Vanilli.
Bin DJ jetzt seit 21 Jahren und ich spiele alles.
Na gut.
Ich lasse nichts aus.
Wie seid ihr denn zum Auflegen gekommen und was hat euch motiviert dazu?
Also eigentlich war es ein bisschen unterschiedlich, glaube ich, so. Gar nicht so unterschiedlich. Wir haben vorher so ein bisschen bei einem Festival mitorganisiert. Das wollten wir dann nicht mehr und haben uns dann ein anderes kreatives Hobby suchen wollen, das auch noch mit Party zusammenfällt.
Genau, also wir haben eigentlich beide schon immer voll gerne Musik gehört und so ein bisschen war das dann, dass so irgendwie in Essen und im Umkreis, wir haben halt voll gerne irgendwie Deutschrap und so gehört und auf unseren Partys. In unserem Umkreis lief das immer nicht, haben wir gedacht, Mensch, dann machen wir das doch vielleicht einfach mal selber und sind dann da irgendwie auch über Freunde, die das so gemacht haben, so ein bisschen halt reingerutscht und haben uns dann so ein bisschen damit befasst und dann, weiß ich nicht, dann haben wir über eine Freundin von uns eben dann DJ Shenz kennengelernt und der hat uns dann auf jeden Fall so ein bisschen angespornt und uns halt, ja,
hat es an die Hand genommen und uns die große Welt des Auflegens gezeigt.
Danke, Papa.
Danke an DJ Shenz an dieser Stelle. We love you.
Was hat dich motiviert?
Bei mir trifft die Schuld komplett Mr. Mix und Mark Hype, damals noch DJ Hype. Also das, ich habe damals Two Live Crew unfassbar krass gefeiert, auch wenn ich kaum was von den Texten verstanden habe und Mutti zum Glück gar nichts. Und die Scratches von Mr. Mix fand ich einfach großartig. Und als ich dann bei, wie ist das denn damals, Fat MTV, die ITF-Routines gesehen habe von DJ Hype, Faderheads, Berlin, da war für mich klar, genau das is it. Das muss ich machen. Dann habe ich das erste Setup geholt, schön im Music Store, Gemini 626 und 2 riemengetriebene, lilafarbene Numark-Plattenspieler.
Selbst bezahlt?
Selbst bezahlt.
Nice. Aber interessant, weil, also wenn ich das richtig raushöre, war das bei dir halt eher so ein technischer Ansatz. Also du hast dir DJs angeguckt, die irgendwie scratchen und so. Und ja. Bei euch war es ein musikalischer Ansatz vielleicht?
Ja, auf jeden Fall. Das war tatsächlich auch das, was uns schon immer verbunden hat. Wir hatten immer einen gleichen Musikgeschmack.
Ja, und bei mir war es halt auch komplett anders, weil ich habe mir einfach ein Mischpult gekauft auf dem Schulhof, so Schwarzmarkt von
auf dem Schulhof gab es bei euch Mischpulte?
Ja, also unter der Hand.
Mülheim-Sahn, ne?
Genau.
Das ist die sogenannte School-Trap.
unter der Hand gab's da, wurde da gedealt heftig. Und,
mit Mixtape.
Es war so ein Monochor, den habe ich auch letztens gepostet. Und also ich fand einfach nur spannend, dass man da halt so zwei Sachen halt gleichzeitig laufen lassen konnte. Da habe ich da irgendwie einen Kassettenrekorder und weiß ich nicht, was das andere war, angeschlossen und dann habe ich damit rumgespielt. Also ich hatte überhaupt keine Ambitionen, irgendwie im Club aufzulegen. Und irgendwann hat dann irgendwie, ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, kam so ein Schulkollege, der plötzlich mein Freund werden wollte, weil ich einen Mischpult hatte, und hat mich dann zu seinem Geburtstag eingeladen. Und meinte, du kannst kommen, aber du musst halt den Mixer mitbringen, dann bist du eingeladen. So ungefähr. Ja. Grüße an Martin an der Stelle.
Seid ihr noch befreundet?
Wir haben wenig Kontakt, aber nicht, weil wir nicht befreundet sind. Wir haben lange dann auch noch einen Technikverleih gehabt zusammen und so. Und wir waren dann auch wirklich Freunde. Also.
Gut, so gut gelaufen.
Haben wir es aufgeteilt. Also er macht jetzt nur noch Technik und ich mache jetzt nur noch Auflegen.
Das war so quasi der Beginn vom Technikverleih. Du kommst zu meinem Geburtstag und bringst den Mixer mit.
Ja, genau. Und das, genau. Und dann haben wir danach irgendwie so ein Open Air auf unserem Schulhof gemacht für die 10er Abschlussjahrgang, also für uns. Und da haben wir dann eine Anlage gemietet und dann. Es war halt immer irgendwo so ein bisschen der technische Aspekt im Vordergrund, bis ich dann mich irgendwann entschieden habe, okay, ich bin jetzt nur noch DJ und verleihe halt nichts mehr und so.
Was hing denn an dem Mixer dran? Tape Decks.
Am Anfang weiß ich nicht, aber so die ersten DJ-fähigen Geräte, die ich hatte, war so ein von Konrad Elektronik, so ein CD-Player. Der war oben offen, da konnte man so die CD oben drauflegen. Habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Und dann hat man so einen Magnet da oben drauf gepackt, damit die CD fest ist, und dann hat die so rotiert. Also man konnte natürlich nicht scratchen oder so, aber die lag so frei und da konnte man so ein bisschen pitchen. Der hatte aber so eine Latenz, da musstest du so anderthalb Sekunden vorher drücken, damit der.
Muss immer mit einrechnen.
Ja. Also, was ich sagen wollte, ist, ja, sehr unterschiedliche Ansätze von jedem, warum er das halt irgendwie gemacht hat. Aber.
Und habt ihr euch das dann autodidaktisch beigebracht? Weil wir hatten ja schon jemanden, der uns da freundlicherweise ein bisschen an die Hand halt genommen hat. Und wie habt ihr das gemacht? Weil YouTube und so,
gab's ja nicht, oder?
Weil ich kam vom 1600 Seelendorf, da gab's niemanden.
Ja, und dann, wie hast du es dann einfach, also dich ausprobiert dann?
Ja, ich hab da versucht nachzumachen, was ich gehört und gesehen habe, ja. Also wie gesagt, so eine Quelle war halt wirklich dann, also mit dem Finger am Record-Button vom VHS-Gerät und dann schön hier fett MTV mitgeschnitten und so.
Ja, das habe ich auch gemacht.
Und das dann eine Million war. Und tatsächlich einer von den Jungs, von denen ich zu dem Zeitpunkt krass aufgesehen habe und auch versucht alles kopiert, war allen Ernstes DJ Tomek.
Von dem hatte ich auch ein Mixtape und das war mega gut, weil der so mit richtigen Platten so gedoubbelt hat und auch so auflegt wie Leute heute mit einem Laptop irgendwie, aber damals halt mit Platten.
Ja, was sicherlich ein Unterschied ist, also wenn, wir haben jetzt vor 2 Jahren angefangen, du vor 20 Jahren und du ja irgendwie auch so um den Dreh.
Ungefähr, ja.
Und wenn wir jetzt anfangen, dann fangen wir ja jetzt auch mit der aktuellen Version von Serato an, mit Beatgrids und vor allen Dingen mit dem Visuellen, was einem manchmal erstmal fast leichter erscheint. So, das heißt, Beatmatching ist bei uns natürlich auch visuell, was bei euch sicherlich früher nur übers Gehör ging. So.
Ja, aber ich bin zum Beispiel, was das angeht, auch immer der Ansicht, dass es einfach eine andere Disziplin ist. Also es wird dadurch nicht leichter oder es ist halt nur anders. Also klar, am Ende kommt halt Musik hinten raus, die zusammengemixt ist, aber ich finde das nicht weniger schwierig oder so, sondern es ist einfach, die Disziplin hat sich halt verändert.
Ja, ich würde das auch jetzt nicht irgendwie besser oder schlechter bewerten, gar nicht. Aber das ist sicherlich ein Unterschied. Weil
aber um noch mal kurz aufzugreifen, also ich habe damals auch vor Viva gehangen und habe mir die Love Parade-Übertragung angeguckt und habe dann immer gehofft, dass sie möglichst lange den DJ zeigen, damit man sieht, was er da macht. Die haben da dann immer so crazy mit der Kamera durchs Publikum gefilmt. Das war dann nervig, ich wollte halt sehen, was der DJ macht. das gleiche Mayday gab es ja auch, so Fernsehübertragungen oder dann richtig, richtig schlimm so im Club halt neben den DJ gestellt und geglotzt die ganze Zeit, so wie er das macht halt. Das waren so meine ersten Skills.
Ja, das machen wir aber auch.
Ja, das machen wir auch. Ja. Und manchmal an guten Tagen gucken wir uns auch so DJ-Tutorials an. Ja. Und aber üben dann so.
Was könnt ihr da empfehlen? Crunches. Ich habe echt noch nichts Gutes gefunden, tatsächlich.
Wir auch nicht. Wir auch nicht.
Für den Turntablism-Kram ist DJ Angelo der Man.
Ja?
Ja. Ich wollte noch sagen, ich habe Ich habe keine Folge, die ich mitgekriegt habe, ausgelassen. Ich glaube, SWR 3 Clubnacht hieß das. Wo dann so kennst du das?
Nee.
So Studio-Sets von DJs, das waren zu 99,99% waren das so Techno-Sets, wirklich so Miss Jux und solche Sachen. Miss Kitten, Gedöns, Tiefschwarz. Also so Musik, die komplett an mir vorbeigeht. Ich bin eine totale Melodienhure. Ich kann ohne Melodie mit Musik nichts anfangen. Progressive und Minimal ist für mich absolut ein rotes Tuch. Ich verstehe das null. Aber das habe ich mir trotzdem stundenlang angeguckt. Einfach, weil da zwei Plattenspieler waren und Vinyl rotiert ist. Das hat gereicht. Das war, hätte ich fast zu masturbieren können.
Ja. Aber nur fast.
Okay. Fast, ja. Ich habe es nicht gemacht. Ja, Versuch wert gewesen.
Ich habe mir auch so Radiosets immer angehört und habe dann versucht rauszuhören, wie sie es machen. Halt. Also wie sie es gelöst haben technisch, um das dann nachmachen zu können. Ja, und auch schön immer mitgeschnitten auf dem Minidisc später dann noch.
Ja, alles.
Genau.
Ja.
Aber das ist natürlich krass, ne, wenn du halt dann sozusagen bei Null halt anfängst und wir kannst ja die Basics irgendwie angucken und dann startest du, finde ich, erstmal auf einem anderen Level halt, wo du halt die ganzen Basics, die ihr euch dann irgendwie halt autodidaktisch erstmal aneignen musstet. Wenn dir das halt jemand mal irgendwie in einer Stunde erklärt, dann bist du ja einfach viel schneller. Also nicht unbedingt besser, aber du hast einfach schon ein bisschen mehr verstanden und einfach eine Menge Zeit dann auch gespart. Und deswegen ging das jetzt bei uns wahrscheinlich dann auch einfach vergleichsweise dann auch schnell.
Ja, nee, so aber ich denke auch, was so die Technik angeht und dass man das einmal verstanden hat, wie es funktioniert, das kann man auf jeden Fall abkürzen, wenn jemand einem das erklärt und das ist auch gut.
Aber nur das auch.
Und die Erfahrung, da gibt es aber, glaube ich, also habe ich bis heute noch keinen Weg gefunden, wie man das abkürzen kann. Also,
das glaube ich das auch nicht.
Außer man ist halt sofort so fame, dass die Leute dir alles abnehmen, was du da oben machst, aber also in der Regel muss man ja irgendwie schon gucken, dass man die Leute unterhält und das, glaube ich, also die Erfahrung, ich wüsste nicht, wie man das abkürzen sollte, das immer wieder zu machen.
Wenn du es rausfindest, sag Bescheid.
Dann seid ihr beiden die Ersten, denen ich das sage, ja.
Nice.
Ich frage mich bis heute, was Steve Aoki eigentlich macht.
Wer ist das? Das ist der bei, wo ist der denn hier immer bei den ganzen...
Der wirft Torte.
Faruka-Will und so, ne?
Wirft Torte?
Torte? Ist
überall bei diesen ganzen Sachen dabei.
Dann würde ich mir nochmal überlegen mit EDM, wenn es
Torte gibt. Der hat in meinem Freundeskreis, nennen wir den eigentlich nie nur Steve Aoki, sondern immer nur Featuring Steve Aoki. Der heißt Featuring Steve Aoki.
Hat er nicht auch mit Drunken Masters
kein
was gemacht?
Kein DJ-Bashing.
Ne?
Steve Aoki?
Ja.
Weiß ich nicht.
Oder?
Das Memorableste, was der für mich gemacht hat, war Warp 1.9 mit den Bloody Beatboots. Spiele ich heute noch.
Der ist mal im Mailander Flughafen nämlich reingefahren. Der hat nämlich so einen coolen Handgepäckkoffer, wo man so einen Scooter ausklappen kann. Weiß ich nicht, ob er den noch hat.
Jesus, das hat er.
Und dann kam er aus der Senatoren-Lounge oder so, um seinen Flug zu kriegen und ist dann so halt mit diesem Kofferroller an mir vorbeigeheizt und wäre halt fast nicht reingefahren. Und den Koffer fand ich ziemlich geil eigentlich. Also ich meine, wenn du immer so auf
Flughäfen... Richtiger Swagger ist das.
Ja, das war mega cool. Und ich war wie versteinert. Also nicht, weil er cool ist, sondern weil der Roller halt so cool war. Ja, voll. Starstruck von dem Roller irgendwie.
Ja, auf jeden Fall lässig, mein Gott.
Aber was mich so seit Anfang an irgendwie begleitet, ist die stetige Frage so, ist Auflegen halt Kunst oder ist das Business? Und für mich war früher ganz klar so, DJing ist 100% Kunst. Keiner hat mir zu sagen, was ich zu spielen habe. Und ich mache das für mich, weil ich Spaß daran habe. Und im besten Fall haben die Leute auch Spaß daran.
Und wie siehst du das jetzt 20 Jahre später?
Für mich, ja, das ist krass. Aber jetzt für mich ist es fast nur noch Business, was ein bisschen traurig ist. Aber so die Idee, dass das Kunst ist, also ausschließlich Kunst ist, hat mich immer so ein bisschen gehemmt, halt irgendwie weiterzukommen. Das war irgendwie so ein Stolz. So, ja, so Hochzeiten spielt man nicht, Corporate Gigs spielt man nicht. Man macht nur Club und spielt die reale Musik und wählt die selber aus und das Publikum hat das halt zu feiern. Und das hat sich jetzt dramatisch geändert. Also auch, weil sich vielleicht so ein bisschen das DJ-Game geändert hat, aber ja, tatsächlich sehe ich jetzt das eher, ich sehe mich nicht als Dienstleister, aber ich sehe schon eher, dass es ein Business ist, auf jeden Fall.
Ich glaube tatsächlich, dass das zwei verschiedene Dinge sind, die sicherlich Überschneidungen haben und aber mit ganz unterschiedlichen Aspekten. Du hast einmal, wenn du diesen künstlerischen Ansatz hast, dann spielst du nur die Musik, die du magst, die dich ausdrückt. Dafür hast du sicherlich eben das Gefühl, dass das, was du machst, das ist auch das, was du machen möchtest. Aber es geht auch irgendwie überraschend oft damit einher, dass du auch weniger Kohle bekommst. Und
ja, das ist klar.
Genau. Und das andere ist eben mehr so dieses Business-mäßig, bringt dich vielleicht auch ein bisschen weiter und man hat vielleicht ein bisschen weniger das Gefühl, so ich mache das, was ich unbedingt machen möchte. Und ich finde, das ist auch dann immer situativ zu entscheiden. So, was brauchst du denn gerade? Hast du gerade Lust, was zu machen, was ist ich, was dich hochzieht, wo du dann sagst, ich hatte ein mega cooles Wochenende oder brauchst du Kohle?
Aber wie ist denn bei euch? Also wie fühlt sich das für euch an?
Naja, wir haben eigentlich so von Anfang an mal gesagt, wir machen halt das, worauf wir Bock haben, spielen halt die Mucke, auf die wir beide in dem Moment Bock haben. Und das machst du, sag ich mal, so lange, wie dann du irgendwas spielst und auf einmal verlassen 20 Leute den Dancefloor. Und genau
das, ist wie ein Stich ins Herz, also wie Schluss machen.
Genau. So. Ja. Und genau in dem Moment überlegst du dann, okay, vielleicht hätten wir jetzt nicht diesen aggressiv-feministischen Sixten-Song hier auf dem 18. Geburtstag spielen sollen, sondern vielleicht spielen wir doch mal einfach ein bisschen was.
Sherry Lady von Capital Bra.
Zum Beispiel. Auch das.
Gibt's
oder
das?
Monica Bellucci wollte
ich. Habe ich eben gelesen in der Werbung in der U-Bahn. Das ist
ach was. Ja. Ja, wirklich mit Modern Talking-Referenz oder was?
Mhm. Mit dem Segen von Dieter.
Cool. Ja, die hatten ja erst Beef, ja, ne?
Shoutout. Shoutout an Dieter Bohlen an der Stelle.
Ich verlinke den auch auf jeden Fall.
Aber bevor jetzt ein Angebot kommt, wir wollen keinen Remix von Cherry Cherry Lady machen.
Ich habe es jetzt mal so entschieden. Ja. Ich hoffe, das war in Ordnung.
Kann er ja mal eine Juggle-Routine einbauen. Oder
so. Ja, aber dann auch zwischen dem Original und dem Capital Bra halt hin und her so mixen.
Capital Bra ist auch so eine Nummer, die völlig an mir vorbeigeht. Verstehe ich gar nicht.
Weil du dich eher als Künstler siehst?
Nee, also um diese Frage noch zu beantworten, also diese ob Künstler oder Business, ist für mich keine Frage, die mich, glaube ich, jemals beschäftigt hat. Ich bin auch DJ aus, also öffentlich und mit Geld verdienen und so aus Versehen. Also ich habe das gemacht, weil ich das machen
läuft
wollte.
Bei dir.
Und dann bin ich da so, ja, wirklich so reingerutscht, so wie so ein wie die Kriminalität, einfach reingerutscht, einfach weil ich es gemacht habe. Und also die Frage, die ich mir stelle, ist es Kunst oder das, was du gerade meintest, stichwortmäßig, ist es Kunst oder bin ich Dienstleister? Und wenn ich als Einzelperson im Club hinterm DJ-Pult stehe und vor mir stehen aber 400, 500.000 Leute, dann weiß ich nicht, wieso ich da der Wichtigste sein soll. Deshalb würde ich das Verhältnis, also mindestens 60% Dienstleister, 40% Künstler formulieren. Also ich bin auch wenn mich ein paar Leute inzwischen kennen, aber ich mache keinen 400-Leute-Club voll, kommen nicht 400 Leute, um Phil Fader zu sehen und den finden die alle geil, sondern die Leute kommen dahin, um zu feiern und Party zu machen, das habe ich zu bedienen, das muss funktionieren. Da gibt es gar keine Diskussion.
Manchmal hast du auch das Glück, da hast du eben, da kannst du es halt vereinen, ne? Dann hast du genau die Crowd, die dann genau das feiert und dann ist es halt schön und manchmal ist es halt eben nicht und dann passt du dich halt schon an, gehst so ein bisschen in die Dienstleister.
Ja, das ist ein schmaler Grat auf jeden Fall. So, also total. Es ist nicht so, dass ich jetzt nur Hits raushau und versuche da überhaupt nie zu teachen oder so. Manchmal denke ich mir auch so, Nicki Minaj hat so einen Song, da ist ein, wie heißt du denn jetzt noch? Jetzt stehe ich voll am Schlauch, Eurythmics-Sängerin.
Annie Lennox?
Annie Lennox, verdammt.
Wir schneiden das hinterher so, als ob das jetzt so mega spontan gekommen wäre.
Da ist ein Annie Lennox-Sample drin und manchmal denke ich mir dann auch, ja, fickt euch so, jetzt kommt der Song und dann kommt das Original
keine
hinterher, auch wenn man da wirklich
bitte
absolut nicht drauf tanzen kann. Aber letztens habe ich dann auf den Double Eight Remix von Queen, I Want to Break Free, Annie Lennox Walking on Broken Glass hinten drauf gemixt und der hat so gut funktioniert, das hat mich
Moment,
echt
umgehauen. Moment, schreib mit. Notiere.
Ja.
Also zum Beispiel, apropos notieren, wir sind ja von Natur aus Streber, wir beide, das muss man einfach so ganz klar sagen.
Okay.
Und wir machen das ja noch nicht so lange, aber dass es dann vergleichsweise so gut läuft, ist auch einfach tatsächlich viel Vorbereitung. So, das machen wir.
Wie sieht eine Vorbereitung denn bei euch aus? Also
wenn wir zum Beispiel für die Goldenen Zeiten da das Warm-up gemacht haben, dann haben wir halt, natürlich suchst du dann erstmal halt irgendwie Songs raus, die halt irgendwie gut passen. So, und dann überlegst du halt immer, okay, welche kannst du irgendwie, ne, welche gehen halt gut miteinander. Und dann haben wir schon halt auch tatsächlich für die ersten Male haben wir schon ein Set eigentlich gemacht. Also es war dann schon eben, weil wir waren halt, wir wussten, wir werden hammer aufgeregt sein. Das ist das erste große Ding. Und dann soll das halt auch laufen. Und dann willst du es halt, finde ich, auch trotzdem ja noch ein bisschen genießen. Und dann ist halt Vorbereitung so, dann machst du halt vorher. Und dann kannst du halt schön alles runterspielen, was du nämlich richtig gut geübt hast. Und dann kannst du es halt genießen und dann nimmst du ja auch was mit, was hat gut geklappt, was nicht, ne, was ging gut, was eher nicht. Und genau, die nächsten Male, das ging dann halt auch dann ohne schon. Und ja, das ist dann halt, wir markieren uns die Songs gut, so dass du immer irgendwie weißt, ne, wo gehst du rein und lach nicht, Sack. Genau, und ja, so sieht das dann meistens aus.
Ja, ich meine, Vorbereitung kann ja auch noch weitergehen, dass man sagt, wenn man in einer anderen Stadt spielt, dass man guckt, okay, wer hat da sonst auf der Party aufgelegt oder so, dass man schon mal ein Gefühl vielleicht fürs Publikum kriegt oder so, also nicht nur eine musikalische Vorbereitung, sondern vielleicht auch sogar, weiß ich nicht, ich habe auch ein paar Mal in Niederlanden gespielt, dann, dass ich mir geguckt habe, so was ist da gerade hip und dann wenigstens einen niederländischen Song zu spielen, so um zu sagen,
257 nach Holland?
Genau den, ja.
Das war der eine Track, sonst alles gleich. Genau. Das war die Vorbereitung. Also,
man hat mir auch schon mal vorgeworfen, ich würde so pre-recorded Sets spielen und dann es war halt schwierig, dann musste ich dieses Set nehmen, das dann mit Ableton auseinanderschneiden, um dann diesen Holland-Song dazwischen zu bringen. Ja, aber es hat geklappt. Ja, wo haben wir denn gerade drüber geredet? Ach so, ja genau, Dienstleistung, genau. Ich wollte noch ganz kurz anknüpfen zu dem, was du gesagt hast, wenn man halt vor einem vollen Club steht und so dann lieber halt abliefern und die Leute haben eine gute Zeit. Das sehe ich halt auch so, weil ich dann auch eine gute Zeit habe und dann springe ich auch mal über meinen Schatten und spiele was ich vielleicht nicht so cool finde. Aber ich habe mir halt trotzdem auch immer noch vorbehalten, also es gibt halt musikalische Grenzen so und die,
ja, genau.
Die überschreite ich nicht und dann ist es vielleicht einfach auch besser, wenn jemand anders das Book, also jemand anders da spielt und das versuche ich natürlich vorher dann auch immer abzuwägen. Also besonders wenn ich auf Corporate Events oder auf Hochzeiten spiele, was auch manchmal vorkommt. Jetzt schäme ich mich dafür auch nicht mehr.
Das freut mich zu hören, dann, dass du da mit dir im Reinen bist. Das ist ein guter Schritt auf jeden Fall. Wir sprechen da später so nochmal drüber.
Ja, genau. Anonyme Hochzeitsdienst. Dann kläre ich das aber meist vorher so. Also ich sage dann, okay, dann gibt halt kein Blümchen heute und keine Backstreet Boys. Und wenn ihr das wollt, ist das cool, aber dann muss es halt ein anderer machen.
Ich zum Beispiel.
Buchen Sie jetzt Phil Fader für...
Ja, ich bin da down mit. Also ich behalte mir auch vor, nichts zu spielen, was ich nicht mag. Also ich habe jetzt echt lange versucht, mich mit Helene Fischer abzufinden. Ich kann es einfach nicht. Also ich kann diese Pseudo-Happy-Hardcore-Trance-Beats absolut nicht ab. Ich kann diese geistig behinderten Texte nicht ab. Was zum Teufel sind bitte
Blitz? Aber auch im Hip-Hop, aber.
Was sind denn Blitzgefühle? Quatsch. Ganz ehrlich, das
hat sie noch nicht.
Da kräuseln sich mir die Fußnägel hoch. Das geht gar nicht so. Ich kann das nicht ertragen. Aber ansonsten ist mein Musikgeschmack also einfach auch total behindert. Ich finde den pur Hitmix wirklich super. Ich feiere den hart. Ich singe den jedes Mal mit und ich feiere das. Meine Lieblingskünstlerin ist Karin Dreyer Anderson. Fever Ray, When I Grow Up ist mein Lieblingssong. Aber ganz ehrlich, pur Hitmix ist fast auf Augenhöhe. Blümchen, Herz an Herz, saugeil, Backstreet Boys, feiere ich fast alle Spice Girls, Beste.
Wir brechen das jetzt an der Stelle ab.
Ja, ich habe es gibt gut wie keine Notwendigkeit, über meinen Schatten zu springen, um fast jedes Publikum zu bedienen. Wenn wirklich Leute so hart drauf sind, dass sie sagen, ja hier, also wenn ich feiere, dann feiere ich aber wirklich nur zu DJ Ötzi und hier, wie heißt der Typ mit dem Toupet?
Micky
Krause. Da bin ich auch raus. Das ist halt genau das kann ich persönlich mix mit anfangen, finde ich eklig, aber ansonsten mein Musikgeschmack ist echt, der ist unlimited fast.
Nee, aber ist ja cool. Also ich meine, wenn dich selber das nicht tangiert, so dann ist das ja perfekt. Also ja,
absolut.
Ich will auch niemanden diskreditieren, der das hört oder spielt. So, nur ich fühle mich dabei nicht wohl und am Ende ist es ja schon so ein egoistisches Ding, dass ich am Abend dann auch meinen Spaß haben will. So. Und das wäre halt nicht gewährleistet, wenn ich halt so einen Sound spielen würde.
Das finde ich nicht. Das führe ich sogar immer als Pro-Argument für mich an. Also ich liebe das, was ich mache, wirklich unfassbar krass. Ich, das meinte auch mal ein guter Kollege von mir, den kennst du auch, Mr. Nice Guy, der meinte, er hat das auch schon mal gehabt, er geht krank auf eine Party, legt auf und geht gesund wieder nach Hause. So glücklich macht mich das. Derartig Endorphine werden ausgeschüttet. Das werdet ihr wahrscheinlich gleich noch medizinisch erklären können, was da steht. Wenn nicht, freue ich mich jetzt schon drauf. Sag ganz, ganz ignorant und arrogant und überheblich, dass ich meinen Job super mache und den mache ich deshalb super, weil ich den echt abgöttisch liebe. Und wenn ich da was machen muss, was ich scheiße finde, dann mache ich den schlecht und das will keiner.
Cool.
jetzt cool immer noch Statement. Kurz die medizinische Erklärung dafür. Boah,
das macht immer Kiki. Wir haben das auch geteilt.
Nee, ich mach das jetzt nicht. Ich möchte einmal cool rüberkommen.
Wir brauchen einfach mal nicht. Wir haben uns jetzt so, weißt du, mit dem Plattenspieler und ich habe jetzt auch so zwei Sticker in meiner Wohnung aufgehangen und ich komme jetzt ungefähr auf eine Street Credibility von ungefähr 0,5 an guten Tagen und die würden wir jetzt auch gerne so beibehalten.
Wie groß ist die Skala? Bis wohin geht die?
10.
Bis 10, okay.
1000.
Ja, mit der Podcast-Ausstrahlung sind da auf jeden Fall noch 0,2 Punkte drin, denke ich.
Wie ist meine denn?
Nice.
Deine?
Nein. Habt ihr deinen Eindruck?
Maximal drei.
Was, wenn ich sage, dass ich bei, jetzt muss ich mir ein Beispiel legen, also ich bei Braveheart weinen geht, glaube ich, noch, aber ich weine auch am Ende von Pretty Woman. Wie sieht's jetzt aus?
Das ist völlig legitim.
Immer noch eine 3? Yes.
Ja, ich glaube, dazu stehen führt dann wieder dazu, dass der Score dann sich wieder ausgleicht.
Ja?
Ja, ja.
Ja, cool.
Das hier offen zu äußern, ist halt auf jeden Fall auch ein guter Move.
Ja, super.
Ja, wir schweifen ab. Auf jeden Fall.
Meinst du?
Die Frage ist, wo schwufen wir jetzt ab?
Das gibt's nicht.
Das kannst du das also nicht sagen.
Gesagt, ist richtig.
Nein, oh. Wir sprachen ja auch gerade im Vorgespräch über den Podcast von DJ Konflikt. Shoutout, also kann ich auch jedem empfehlen, sich den mal anzuhören. My Favorite Podcast oder wie der heißt. Und der redet halt so, also ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen am US-amerikanischen Markt, aber für den ist halt so Auflegen so ein komplettes Business. Und der, also der geht in den Club mit dem Mindset so, das ist ein Laden, der wirtschaftlichen Gewinn machen will. Und ich muss jetzt quasi als Dienstleister dafür sorgen, dass das passiert. So, die Leute müssen da hinkommen, die Tickets verkaufen und die müssen dann da möglichst viel trinken. Und danach mache ich meinen Job. Und ich finde, das ist aber mir schon wieder dann zu krass. Also klar, mir ist auch wichtig, dass es dem Clubbetreiber finanziell gut geht, weil dann bucht er mich nochmal und zahlt meine Gage. Aber ich stehe jetzt nicht hinterm Pult und denke mir, ja gut, was mache ich jetzt, damit die Leute mehr Schnaps trinken? So, das finde ich zu krass. Das ist nicht meine Auffassung von Auflegen.
Dann musst du wieder Helene Fischer spielen.
Trinken die Leute mehr Schnaps?
Das müssen sie ja. Hält ja kein Schwein aus.
Auf jeden Fall.
Ja. Aber ich will, ja.
Das halte ich auch für einen Fakt.
Ja, absolut. Naja. Das würde ich auch so, also ich würden wir auch eine Studie zu durchführen und das dann einfach auch so belegen. Aber ja, trotzdem wollte ich sagen, dass wir haben das ja auch eben, wir machen das ja nebenbei, wir machen ja jetzt nicht hauptberuflich ja, DJ. Und deshalb würden wir das eigentlich genauso sehen, dass wir, also so sehr wirtschaftlich gehen wir da nicht dran. Das ist gar nicht unser Background, null. Sondern eben auch so, mehr wie Phil sagt, eben richtig die Freude haben und gar nicht, auch nicht egoistisch sein. Was weiß ich, wir gehen da nur hin und ziehen unser Ding durch, darum geht's gar nicht. Aber am Ende sollen irgendwie alle happy sein. Dann geht's nicht darum, ob jetzt irgendwie hier groß Plus gemacht wurde, sondern es soll einfach ein schöner Abend gewesen sein für alle. Und dann geht man eben gesund und munter raus.
Man geht nicht gesund.
Da kam letztens, haben wir aufgelegt, dann kam so ein richtig besoffener alter Sack an, der war locker über 50 und brüllt uns da irgendwie an, er ist gar nicht verstanden. Also, was willst du denn? Und dann brüllt er uns an und sagt so, ihr seht sehr gesund aus.
Und ich denke so, das ist nice. Super Kompliment, danke.
Danke.
Ihr habt schon viel gehört, aber das hat doch noch keine Zimmer.
Das ist super, oder?
Wurde dann rausgeschmissen.
Nicht Lisa, ihr habt euch gefreut über das Kompliment?
Ungefähr so sehr, wie wir uns darüber gefreut haben.
Wir waren eigentlich gerade in einer schlechten Phase und dann dachte ich so, Mensch, wenn ich noch gesund aussehe, alles in Ordnung. Ich meine, okay. Ja.
Wir wurden halt auch schon mal angesprochen und uns wurde dann mitgeteilt, wir sehen auch sehr vernünftig aus. Also,
weißt du, so, du stehst da und dann kommt einer, Mensch, ihr seht wirklich wie zwei vernünftige DJs aus. Und ich denke so, das ist, also dafür mache ich das nicht.
Das ist nicht Ziel der Sache.
Ich habe auf einer Bassparty Dubstep, Drum and Bass, Trap, so den ganzen Kram gemixt aufgelegt, kommt ein Typ zu mir und sagt, Alter, du siehst aus wie ein Physikstudent, aber du spielst den krassesten Sound.
Aber dass man euch sagt, dass ihr vernünftig und gesund aussieht, ist das vielleicht so die Art von Männern damit umzugehen, dass jetzt auch Frauen irgendwie auflegen?
Das eine war eine Frau.
Oder war einfach nur, bitte?
Das eine war eine Frau.
Ja gut, aber auch für Frauen ist ja wahrscheinlich eine neue Situation, dass öfter Frauen...
Ich möchte das nicht hoffen, dass das der Umgang mit weiblichen DJs ist.
Ja, kann ja sein. Also das so, okay, ich möchte jetzt ein Kompliment machen, aber ich stelle mich da richtig dumm an, weil ich nicht noch so weit...
Ja, dann sind wir wieder bei MeToo.
Das bedeutet wahrscheinlich einfach nur, dass vorher wieder irgendwelche rotzenvollen Typen an den Decks gestanden haben, die schon richtig vernichtet aussahen.
Ja.
Stramm wie 10 Meter Feldweg.
Und meinst du, wir sind dann auch genauso stramm wie 10 Meter Feldweg, aber sehen halt ein bisschen besser aus.
Gesund, hauptsächlich gesund seht ihr dann noch aus.
Hauptsächlich gesund. Aber dann auch nicht mehr, weiß ich. Das war ja Anfang des Abends, muss man ja dazu sagen.
Da hab ich direkt eine Assoziation. Ich hatte mal eine Freundin, die war so ein sehr alternativer Typ und die ist dann das erste Mal geschminkt auf die Arbeit gegangen und kam da zurück und hatte super miese Laune. Ich frage so, was ist denn los? Ich gehe einmal geschminkt auf die Arbeit und 10 Leute sagen mir, ich sehe gesund aus.
Ich hasse das. Das geht mir auch so. Und ich bin dann aber auch so trocken und sage so, ja, danke, ich bin halt geschminkt heute. Und bin voll sozial unkompatibel. Ich bin mir dessen auch bewusst. Aber wenn du schlechte Laune hast, dann war das.
Wieso ist denn da reine Fakten, die du dann auftischst?
Ja, aber es ist ja eigentlich, versucht ja jemand ein Kompliment zu machen, du zerbrichst ja das Kompliment, du sagst ja,
Gegenteil
du,
von gut ist gut gemeint, halt.
Eben.
Ja.
Wo wir gerade dabei sind, dass Leute euch ansprechen beim Auflegen, Thema Musikwunsch. Das müssen wir jetzt ein für alle mal klären.
Abschaffen, Musikwünsche abschaffen.
Publikumskontakt rückbauen.
Ausweisen.
Das ist einfach meine Meinung.
Alle rausschmeißen.
Nee, vor allem, wir waren die ersten Male immer so aufgeregt und dann bist du da ja mega busy und alles ist neu und dann läuft es auch alles gut und dann kommt irgendjemand zu dir und du bist echt hochkonzentriert und will dann mit dir reden. Und dann verstehst du den ja auch immer nicht, dann fragst du ja 10 Mal nach, was hast du gesagt? Und dann, wenn dann jemand mit so einem Musikwunsch kommt, dann muss ich immer, dann verweisen wir immer an die jeweils andere, weil die gerade auflegt.
Das ist so ein dicker Loop. Ja. Frag sie.
Genau. Frag sie. Okay, und die, wir haben so die Regel, die gerade halt auflegt, die darf einfach nicht angesprochen werden, weil so weit sind wir halt noch nicht, dass wir multitaskingfähig sind. Und deswegen, ja, und meistens sagen wir einfach so, nee, also wir haben da unsere Songs und dann.
Wir haben auch häufig den Song einfach nicht. Das löst das Problem
ja
auch.
Das stimmt.
Dann ist es auch
gelöst. Aber, also geht ihr dann ehrlich damit um? Also sagt ihr, wie es ist oder sagt ihr, verpisst euch oder was ist dann so?
Freundliche, entwaffnende Ehrlichkeit. Wenn der Song scheiße ist, dann sagen wir so, boah, Digga, auf gar keinen Fall.
Ja.
Also irgendwie was. Da kam jemand, du spielst doch Hip-Hop, oder? Was ist mit Call Me Maybe? Ja, ausgelacht. So, aber auf eine nette Art und Weise. Und wenn es cool ist, ich meine, dann freut man sich ja und dann sagt man so, ja, auf jeden Fall. Oder wenn man es halt nicht kennt, dann sagt man, habe ich nicht.
Doja Race, when will you play some real Hip-Hop just like Britney Spears?
So, boah. Nämlich. Und was machst du dann? Rausschmeißen,
boah, keine Ahnung.
Abschaffen.
Also ich finde, ich bin 110% pro Musikwunsch. 75% der Wünsche sind sowieso linkes Ohr rein, rechtes Ohr raus. Wenn einer auf der 90er Trash Party kommt und sagt Spice Girls Wannabe, Alter, du bist auf einer 90er Trash Party. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Song läuft, ist 120%. So, das wird dann einfach ignoriert so. Aber manchmal ist es halt auch echt lustig, wenn jemand kommt und wünscht diesen Song und original, also das hatte ich jetzt schon 3-mal und genau der Song läuft gerade. Und dann zeige ich so einfach in die Luft und sag, und dann kommt immer noch, dann wird man so angeguckt wie so ein Auto, nur nicht so schnell. Ich so, Digga, das ist der Song. Ach so, ach ja. So, das ist super lustig. Oder wenn jemand kommt oder will 1996 von Die Fantastischen Vier. Mega gut.
Wer kennt ihn nicht?
Ja, keine Ahnung. Also manchmal sind dann halt aber auch richtig gute Dinger dabei, ne, wo du ums Verreck nicht drüber nachgedacht hast. Und
ja, das stimmt.
Für die Momente sind 1000 scheiß Musikwünsche sind es wert, wenn da einer kommt, wo du denkst so, fuck, Alter, gar nicht drüber nachgedacht, läuft.
Ich hatte mal auf so einem Corporate-Event da internationales Publikum und dann lief irgendwie Voyage und dann hatte ich schon Daft Punk ins neue Deck geladen und dann kommt exakt in dem Moment kommt halt eine Französin und fragt, wann ich endlich französische Musik auflege. Ich so, komm mal rum. Guck mal hier kurz aufs Display. Französischer geht's halt nicht.
Warum muss die Französin denn da aufs Display gucken? Voyage, ja, was ist los?
Weiß ich nicht. Aber ich schließe mich Phil an. Also ich finde Musikwünsche auch super, weil das im Zweifel dir ein gutes Gefühl dafür gibt, was die Leute halt, worauf sie Bock haben. Aber ich verstehe halt nicht, warum Leute nicht einfach, also das mal mit Menschenverstand machen. Also so, ich stehe da und arbeite und dann können sie mich ansprechen und wenn sie freundlich fragen, dann kriegen sie eine ehrliche Antwort. Dann sage ich, ja, finde ich gute Idee, spiele ich oder spiele ich gleich und dann meine ich auch gleich und dann spiele ich das auch oder halt spiele ich nicht.
Ja.
Und damit, das wäre voll cool, aber halt die meisten Musikwünsche laufen halt anders ab. Also die Beispiele kennt man so, Spotify-Liste vors Gesicht halten, aber so 1 Millimeter Abstand vom Gesicht so. Hier spielen wir meine Liste und so.
Tatsächlich hatten wir eigentlich fast nur sowas und dann bist du, ja, dann...
Weil wir hatten auch ein paar Mal zum Beispiel, das fand ich cool, als wir hatten ja kurz so eine Partyreihe im Hans Dampf, da hatten wir so eine coole Crowd, da haben wir nämlich quasi noch so am Anfang so gefühlt ein bisschen Rücksicht genommen, ein bisschen mehr Mainstream-Hip-Hop gespielt und dann kamen die so, ey, was ist mit KZ, was ist mit Sixten und wir so, ey.
Ja, stimmt, das war ein Beispiel für
das war mega cool.
Genau.
Und dann weißt du halt so, ach krass, ihr seid cooler, als ich dachte,
ja.
Super.
Ja.
Aber ich würde schon sagen, dass also das passt ja auch ganz gut zu dem, was ich über Kunst versus irgendwie Dienstleister gesagt habe, dass schon sich das Auflegen verändert hat und auch die Erwartung an den DJ und damit halt auch einhergeht, dass heute sich Leute mehr Musikwünsche äußern, weil sie denken, dass das dazugehört. Und früher war es eher so, dass der DJ tatsächlich die Musik kuratiert hat. Und ich glaube, das hat sich verändert und das wird nicht mehr so wahrgenommen.
Ich merke das halt selber, wenn ich feiern gehe. Also dann habe ich so eine kleine gespaltene Persönlichkeit, weil ich denke dann immer, auf der einen Seite will ich halt voll gerne das hören, worauf ich gerade Bock habe. Und dann würde man ja auch gerne mal zum DJ gehen und sagen so, hey, spiel doch mal das und das. Auf der anderen Seite finde ich es aber eben auch geil, wenn du halt feiern gehst und mal ein bisschen neue Inspo bekommst und irgendwie dann auch mal denkst, boah, oder den Song habe ich ja mega lang nicht mehr gehört oder von dem Interpreten, dann, das ist ja eben so ein bisschen, was du auch mit Lehrauftrag dann meintest vom DJ, das finde ich dann auch cool und ja, deswegen, genau, musst du halt irgendwie versuchen, die guten Musikwünsche rauszufiltern und der Rest ist halt, ja, Abstand halten, Armlänge Abstand. Ja, auch mal auch Angst, dass die das Getränk dann da verschütten, so, weißt du?
Also ich glaube, dass einfach, dass sich da die Tatsache auch sehr rauskristallisiert, dass einfach die dämlichsten Leute die lautesten sind. Das ist halt einfach so. Das bin ich, tut mir leid, wenn ich jetzt wieder abschweifen sollte. Großer Fan vom kanadischen Clinical Psychologist Jordan B. Patterson. Und der macht unter anderem so Karrieretraining und so. Und einer der Grundsätze, auf der er arbeitet, ist, keine Sau kriegt es mit, wenn du alles richtig machst. So, das ist halt einfach unauffällig. So, bau einmal Scheiße und es erfährt die oberste Chefetage. Aber mach jahrelang alles perfekt und das kriegt keine Sau mit und niemand wird dir dafür eine Gehaltserhöhung geben. Das ist genau im Club dasselbe so. Wenn du alles perfekt machst oder das kriegt keine Sau mit, aber bau einmal Kacke und spiel einen Song, den die Leute irgendwie nicht feiern, dann ist sofort... Es tobt sofort der Bär und die Leute, denen es halt nicht gefallen, das sind halt die Ultralauten, so. Das sind die penetrantesten, die ignorantesten, das sind halt kurz gesagt Arschlöcher, sehr häufig, in sehr vielen Fällen. Also das Schlimmste, was ich finde, ist so, spiel mal den Song, hab ich nicht, spiel mal den Song, hab ich nicht, spiel mal den Song, hab ich nicht. Ja, okay, dann überlege ich mir was anderes und komm gleich wieder. Warum? Tanzt du nicht? Was geht ab, Alter? Oder letztens, vielleicht hat einer die Insta-Story gesehen, kommt ein Typ zu mir und sagt, ey, mein Kumpel geht jetzt ein halbes Jahr lang weg, kannst du irgendwas Geiles für den Spielen. Ja, was denn? Ja, egal, du bist der DJ, wir vertrauen dir. Selbstverständlich habe ich den kompletten Rest der Nacht nur für ihn gespielt. Alle Songs, alle.
Hat er das, ich hoffe, er hat das gewürdigt.
Ja, weiß ich nicht.
Aber ich liebe es auch, wenn jemand kommt, sich einen Song wünscht, dann spiele ich den und während der noch läuft, kommt die Person schon wieder.
Ja, und hat noch drei Songs, ja.
Während es noch läuft, das ist auch krass.
Ja, irgendwie haben manche Leute halt auch so einen unfassbar krassen Selbstverwirklichungskomplex. So, die können dann einfach nicht mehr, es muss um sie gehen.
Ich meine, was natürlich auch erschwerend hinzukommt, ist der Alkohol. So, das ist ja dann, das ist ja häufig mit Teil des Problems dann in der Situation. Führt nicht dazu, dass die Person.
Und deswegen sind wir auch zu zweit.
Besser mit denen diskutieren.
Weil einer prügelt sich. Ja. Genau. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, warum man DJ-Teams bilden sollte.
Korrekt.
Das ist super.
Aber es stimmt tatsächlich, was Phil sagt, dass, also wenn jemand kommt nach einem Abend und sagt, ey, gut aufgelegt, dann muss er schon richtig, richtig begeistert sein. Also warum sollte man, ne, da hingehen und jemanden loben dafür, was er macht? Aber so, dass einem so, ist wie im Internet, schlechte Bewertungen sind halt schnell geschrieben, weil man sauer ist, aber wann schreibt man mal eine gute Bewertung über irgendwas? Und so ist es auch im Club und deshalb freue ich mich halt auch immer, wenn dann Leute tatsächlich am Ende kommen und sagen, ey, du hast einen guten Job gemacht, dann weiß ich so, ey, der hat das, also der meint das echt, weil das ist eine größere Überwindung, oder ja. Überwindung, aber es kommt selten davor, dass jemand sich für einen guten Job bedankt, sondern eher sich beschwert.
Also es ist ja nicht auch, das ist ja kein reiner Arschloch-Indikator, ne? Also es ist einfach so, funktioniert einfach der menschliche Gestand. Der menschliche Verstand ist für Negativität deutlich mehr empfänglich als für Positivität.
Ich wollte jetzt einmal kurz einhaken, dass mich das ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Aber das kann jetzt tatsächlich damit zusammenhängen, dass wir Mädels sind. Wir gehen an so einem Abend eigentlich nie unter 5 Komplimenten raus. Dass irgendjemand kommt und sagt, aber
nicht für unsere Gesundheit.
Okay. Aber
das ist ein sehr ordentlicher
Wobei Schritt. Man natürlich auch da differenzieren muss zwischen den Komplimenten, wo man merkt, so die Person hat sich richtig gefreut oder die Person ist einfach sehr überrascht und hat einfach nichts von dir erwartet, weil du eine Frau bist. Was sich dann nicht unbedingt wie ein Kompliment anfühlt.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie fühlt sich das dann nach einem Kompliment an? Oder
nee, das fühlt sich nicht gut an. Das, ja. Aber ja, das ist dann immer von Mensch zu Mensch
abhängig. Aber das abhängig. Ist halt genau das, was dann beflügelt. Ne? Ich meine, wir machen das jetzt ja, wie gesagt, auch noch nicht lange. Und wenn wir dann die ersten Male, waren wir jetzt super aufgeregt. Und dann kommt danach jemand zu dir oder noch dabei und sagt so, boah, krass, dass ihr die Tracks spielt oder mega cool. Dann freust du dich da erstmal. Und ich muss jetzt sagen, da, wo wir irgendwie in der Trompete, wo wir aufgelegt haben, da finde ich das Publikum schon echt cool, muss ich sagen. Die sind schon...
Aber hallo.
Ne? Also, die sind ja mega krass. Und da fühlt sich, das finde ich schon, also fast durchweg an wie ein Kompliment. Da kommen...
Total.
Also, weil das ist ja einfach... Ja, du merkst, das sind schon Leute, die haben sich wahrscheinlich mit Musik auseinandergesetzt. So. Und ja... Das war schon. Es gibt eigentlich keinen besseren Ort dann.
An der Stelle ultra dickes Shoutout. Curtis Floor, das beste Publikum auf der Welt.
Ja. Ja,
das liegt, also ich weiß nicht, wie viele von den Leuten er da persönlich kennt. Man könnte es auch darauf schieben, dass er einfach der beste Typ auf der Welt ist. Voll die Liebe und so. Ich mache jetzt so ein Herzchen Pose.
Ein
Herz. Ja, das musst du dir jetzt vorstellen, wenn du das hörst, Boy. Also unfassbar krasse Back-to-Back-Abende gehabt, wo wir dann irgendwie Primetime 3 Uhr nur noch Deutsch-Rap-Klassiker gezockt haben und nicht hier Füchse, dies, das, sondern Fenster zum Hof und STF, Savage, ihr müsst noch üben und solche Dinger. Und die Jungs, die ersten drei Reihen, Jungs konnten alle Texte mitrappen, komplett die ganze Zeit nur Line-Fader und wir haben denen die Texte zugeschrien, die haben uns die Texte zugeschrien. Geil.
Nice. Nächste Woche Samstag, 30.03. Deutsch-Rap-Party mit Vis-a-vis. Mit Curtis Flow und Chance. Das ist unsere Traumparty. Das ist unsere Traumparty. Wir freuen uns da drauf. Wir wurden, das ist ja wohlgemerkt, glaube ich, 10 Tage vor unserem Staatsexamen. Und ich gucke nur. Pass auf, ich hatte länger nicht auf mein Handy geguckt und sitze in so einem Restaurant. Auf einmal gucke ich auf mein Handy, 1000 Nachrichten in der Gruppe. Sehen wir so, Jan schreibt, ja, am 30.03. hier ist Vis-a-vis da und ich hätte euch so gern dabei, was ist denn jetzt mit Examen? Und ich sehe nur, wie Kiki schreit, scheiß auf Examen, wir sind am Start.
Ja. Examen kann man auch nachschreiben, also.
Eben. Und
würde ich einfach ungern machen.
Aber ja. Aber ja, halt mit Chance und Curtis Flow und Vis-a-vis ist halt unser Traum. Persönlicher Traum. Ich brauche dann auch nicht mehr in meinem Leben. Ist dann okay.
Mein Traum wäre ein Back-to-Back-Set mit Scratch Bassett auf dem Fuji Rock Festival. Fujiyama, Entschuldigung, Fujiyama Rock Festival.
Der Schlüssel zum Glücklichsein ist auch seine Ansprüche in einem, weißt du, so einen niedrigen Niveau zu halten.
Ich bin derartig anspruchslos. Ich bin derartig ich bin wirklich derartig grundglücklich. Ich brauche ein so ein Ziel, was out of range ist.
Okay, alles klar, sei dir gegönnt.
Damit ich noch für irgendwas arbeiten kann.
Sei dir von Herzen gegönnt, wenn das deine Motivation ist, dann wollte ich dir das nicht wegnehmen. Nicht, dass wir hier danach so einen depressiven Fehlfader haben.
Habt ihr ein Ziel vor Augen? Also gibt es einen Plan? Oder ist einfach, okay, ich auflegen ist geil und ich guck, was passiert.
Ja, Punkt.
Ja. Also es gibt natürlich immer Sachen, die einen reizen. Irgendwie dann so spontan. Wir waren letztes Jahr auf dem Juicy Beats. Klar wäre das cool, auf dem Juicy Beats zu spielen. Wäre cool, auf jedem deutschen Hip-Hop-Festival zu spielen. Wäre cool, in jedem auch großen Club in Deutschland zu spielen, für Leute, die wir cool finden. Das ist aber alles cool.
Also bei mir hat sich das auch verändert. Früher war das so in den Tag hineinleben. Also ja, ich lege auf, es macht Spaß und hoffentlich geht's langsam bergauf. Ging's auch immer irgendwie. Also es hat mich immer, hat immer so neue kleine Ziele erreicht. Aber mittlerweile hat mich auch irgendwie so ein Ehrgeiz gepackt. Also es gibt jetzt kein konkretes Ziel, aber ich denke mir einfach so, ja, okay, ich will halt einfach unglaublich gut werden. Und ja, also das ist jetzt auch kein monetäres Ziel oder ich will auch nicht der Berühmteste werden oder irgendwie der David Guetta 2. Aber also ich bin
warum
auf jeden Fall
nicht?
Das ist mir, glaube ich, auch eine Nummer zu groß. Oder ich weiß nicht, ob da der Spaß am Auflegen dann nicht irgendwie auf der Strecke bleibt. Wenn es passiert, dann können wir ja nochmal verhandeln, ob ich das will oder nicht. Aber das ist nicht das Ziel. Aber so, sagen wir mal, der Ehrgeiz hat bei mir, also ich bin ehrgeiziger geworden auf jeden Fall.
Also was deine Fähigkeiten und deine Leistung angeht.
Genau.
Ja, also das kann ich auch voll nachvollziehen. Also
dass ich das
mit jedem neuen Hardcore-Shoutouts, mit jedem neuen DJ Robert Smith-Video bin ich erstmal 4 Stunden von den Plattenspielern nicht mehr wegzukriegen. Das motiviert so krass. Da bin ich auch. Also ich finde sowieso, dass man in jedem Bereich, egal was man macht, sollte man den Anspruch haben, darin so gut wie möglich zu werden, wenn nicht gar der Beste on top of the world, GOAT.
Ja, zumindest die Idee haben, da hinzukommen. Ja. Auch wenn man das nie erreicht, das ist ja nicht schlimm. Aber genau, das den Anspruch zu haben, das finde ich auch. Wobei sich bei mir das Besserwerden auch nicht nur aufs Technische bezieht. Ich bin ja auch nicht so ein krasser Scratcher oder so.
Nö, das
eher bei mir
ist ja auch nicht
so ganzheitlich. Ich mache die ganze Zeit nur Edits. Ich bereite mich vor. Ich versuche halt auch um nochmal auf das Business-Thema zu kommen, halt auch irgendwie immer professioneller zu werden, also den Veranstaltern Sachen rechtzeitig zu liefern, immer erreichbar zu sein und solche Sachen, die gehören ja auch dazu, die jetzt nicht unmittelbar nur mit dem Auflegen zu tun haben. Und ja, irgendwie früher war das so, ich lege halt auf, ist cool, und jetzt ist halt, ja, Business-Steve halt.
Wir sind ja ganz am Anfang und ich finde es auch schön, dann eben zu sehen, wie sich das halt alles aufbaut. So am Anfang waren es halt Kiki und ich und wir legen halt auf. Und dann irgendwann hatten wir sogar einen Namen. Dann hatten wir eine Instagram-Seite.
So wird es heute gemacht.
So.
Aber ihr habt aufgelegt, bevor ihr die Instagram-Seite habt. Nicht umgekehrt, das beruhigt mich.
Um Gottes Willen. Aber das war tatsächlich eine witzige Story. Wir haben so einen nervigen Promo-Job gearbeitet und wollten das schon seit Wochen irgendwie jetzt mal machen, so eine blöde Instagram-Seite, weil es auch praktisch war. Und dann war da so eine Insta-Queen, die uns das dann irgendwie alles gezeigt hat, wie man das einrichtet. Und das war so ein richtig geiles Mädelsteam, so full support.
Die eben noch die Fotos von uns gemacht hat?
Nee, ganz andere. Shoutout an Jayla58 an diesem Zeitpunkt. Das wird die neue deutsche Rapperin. Nur mal so.
Die habt ihr gerade kennengelernt, deswegen.
Ich verlinke die dann gleich.
Mach mal.
In den Shownotes.
Mhm. Super.
Nee, aber wir haben jetzt das Ziel, wir machen jetzt Staatsexamen. Und dann haben wir eigentlich ein halbes Jahr Zeit. Oder nie, also noch länger, eigentlich anderthalb Jahre. Und da wollen wir halt einfach, haben wir halt richtig Bock. Und da wollen wir einfach halt erstmal natürlich besser werden, primär, an unseren Skills arbeiten. Und dann halt aber auch einfach so viel spielen, wie halt geht. Und einfach
Erfahrung sammeln.
Genau, ja.
Könntet ihr euch auch vorstellen, wenn das die Umstände erlauben, das halt auch Fulltime zu machen?
Ja. Zumindest also ich möchte schon irgendwann dann auch mal als Ärztin arbeiten, weil dafür habe ich jetzt auch echt den Scheiß lang genug gemacht, aber auf jeden
mein
Fall.
Mein Dr. Motte hat ja auch beides unter einen Hut gekriegt, oder? Okay, der zündet nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Das schneiden wir raus.
Ja, komm, wir ersetzen das DJ durch Rapper und reden über David P. und dann passt's wieder.
Okay. Also Fulltime.
Ja, doch.
Ja, wenn cool. Wäre das nice.
Ja, dieser Podcast mit seiner Millionenreichweite wird seinen Teil dazu beitragen.
Ich dachte Milliarden. 50. Ich fühle mich betrogen, ich gehe wieder.
Wenn Sie jetzt
Phil Fader hat gerade wütend den Raum verlassen und hat wie eine kleine Diva die Tür zugeknallt.
Und schaut sich jetzt aus Frust Braveheart an oder so.
Ja,
also, aber wir bringen ihm gleich ein Ben & Jerry's vorbei.
Was?
Also,
okay, jetzt muss ich echt an der Stelle Werbung machen. Louis Seller aus Hamburg, das ist der Shit. Und da bekomme ich heute, das ist eine Eissorte, die ist sogar vegan. Also einige Sorten sind vegan, die bisher für mich beste Sorte Pistazie ist vegan. Louis Seller aus Hamburg, saugeil. Shoutouts an Louis Seller, bitte sponsort nicht. Schick mir einen Jahresvorrat. Und heute bekomme ich die von mir lang ersehnte Sorte Franzbrötchen. Die habe ich nämlich bisher noch nirgendwo gekriegt. Und die gibt's in Siegburg im Kaufland. Und eine Freundin hat's besorgt. Und heute kriege ich den Shit, Alter. Louis Seller Franzbrötchen.
Mit dem Rabattcode PhilFader erhalten Sie
10%. Außer auf Tiernahrung.
Auch auf 50-50-Buchungen. Auch 10%?
Nein. Einfach nein.
Wie ist es eigentlich mit Gagen bei euch? Also wenn ihr verhandelt?
Ja, nehme ich welche.
Du nimmst Gagen. Du nimmst Geld fürs Auflegen. Ja, tatsächlich. Ja. Okay, cool. Gut.
Thema Band. Book ist Feines, kennt ihr jemand? Ja, ist so, dürfte so mindestens der Top 5 der bekanntesten deutschen Dubstep-Produzenten sein. Ist ein guter Freund von mir und der hat aus Scherz mal auf so einem holländischen Veranstalter gesagt, er würde sich gerne einen Teil seiner Gage in Flach ausbezahlen lassen. Dann kommt er in den Backstage-Raum und da stehen wirklich 100, 150, 200 Flaschen Flach.
Nice. Es gibt ja häufig in so Riders irgendwie so eine kleine Falle, damit, um zu sehen, ob der Veranstalter den wirklich gelesen hat. Und dann kann es auch noch mal passieren, dass es halt ernst genommen wird. So, weiß ich nicht, M&Ms, aber nur die roten oder so. Und dann,
oder vom Wu-Tang-Clan.
Richtig verstörende Sachen da
reinpacken. Schon eine ganze Zeit lang her, aber Full-HD-Fernseher, Xbox 360, GTA 5, durchgespielt bis zu folgendem Punkt.
Ach komm.
nimmt er die dann auch mit danach, die Konsole, oder bleibt die da stehen?
Ich gehe der schwerstens davon aus, dass sie die hätten mitgenommen, hätten sie das gekriegt.
Ja, oder halt irgendwie Steve Aoki so 5 neue T-Shirts und Unterhosen, damit er halt unterwegs halt mit schmalem Koffer reisen kann. Und dann
das ist auch schlau.
Ganz normal, ja.
Super. Wir würden uns da schön ein bisschen Essen hinliefern lassen. Flasche Gin. Ja. Oh.
Aber so, wenn ihr Gagenverhandlungen macht, also seid ihr gut im Verhandeln oder spielt ihr hauptsächlich auf Veranstaltungen, wo der Veranstalter sagt, so hier, es gibt Gage X und
ich verhandle das
so. Take it or leave it oder wie ist so bei euch?
Boah, ich bin echt krass Business-Wack, muss ich wirklich zugeben. Also ich glaube nicht, dass ich lächerlich geringe Gagen nehme, aber ich bin echt Business-Wack und da mein einziges Ziel im Leben echt ist, so viel aufzulegen wie möglich, ist das leider irgendwie die Priorität. Ich glaube schon, dass mein Business darunter ein bisschen leidet.
Ja, bei uns war das immer sehr unterschiedlich. Wir machen es eigentlich immer so, dass wir erstmal, also wir sind ja nicht so lange dabei und dann machen wir es eigentlich erstmal immer am Anfang umsonst und dann probieren wir.
Sehr gut für den Markt erstmal. Ja, wir machen es umsonst.
Ja. Und du sagst, wir sind gut im Business.
Lass dich nicht unterbrechen, ja.
Jetzt muss ich auch sagen, aber inzwischen nehmen wir mindestens 500 Euro für eine halbe Stunde.
Korrekt.
500 Euro pro halbe Stunde.
Und nee, also das gehört noch zu den eher unangenehmen Dingen. Ich hoffe, dass man da irgendwann so ein bisschen reinfindet, aber ich bin kein Fan davon.
So. Nee, also mir geht's genauso. Also
oder ich finde es
schwierig. Weil bei so Firmenfeiern auch so, ist so teilweise sehr unterschiedlich, was die bereit sind zu zahlen, dann muss man halt pokern und ich kann das auch ganz schlecht irgendwie so voraus abschätzen.
Ich finde halt sogar, bei Firmen finde ich sogar ist nochmal was anderes, aber wenn du jetzt irgendwie so einen Veranstalter hast, der das auch halt mit, also so mit seinem Herzblut halt irgendwie macht und wir wissen alle, dass es irgendwie schwierig ist mit Nachtleben, dass das einfach, also das ist jetzt ja kein so super krass florierendes Gewerbe, da muss man einfach ein bisschen gucken und wenn man dann irgendwie den, also dann finde ich es einfach manchmal unangenehm, weil man weiß, der macht das mit einer ähnlichen Leidenschaft wie man selber und man ist irgendwie auch manchmal bereit, das dann vielleicht für weniger zu machen, einfach weil man die Freude halt so krass da drin hat. Ja, und dann, ja, finde ich, muss man gucken. Aber eben dadurch, dass halt unser Fokus einfach so darauf liegt, dass wir das aus Spaß machen und halt einfach so viel wie möglich machen wollen, ja, ist das jetzt, sind wir da gerade erstmal in einer ganz angenehmen Lage.
Ich finde es immer schön, wenn Veranstalter auch selber DJs sind und dann auch noch super Typen, wie zum Beispiel Shoutout again, DJ Curtis Flow. Ja. Buh, buh, buh. Der ist einfach fucking fair und ich glaube, da wird man dann echt auch schon so gut in eurer Position gut rangeführt. So, und dann,
ja,
dann
haben,
läuft das halt irgendwann auch ganz normal.
Es ist halt gut, wenn du Leute hast, die dich da auch nochmal so, wir werden einfach gerne an die Hand genommen.
Wir sind so gut, also das ist ja wirklich, also wir kommen ja aus so einem medizinischen Background. Das ist ja ehrlicherweise so, wie drücke ich das freundlich aus, auch freundlich unterstützt, aber dann doch gerade im Arbeitsleben relativ hart. So, ne? Wenn man da hinkommt als Praktikant, du kannst nichts, keiner hat Bock auf dich und ab dafür. Und seit wir in dieser Hip-Hop-Szene sind, mein Gott, die Leute sind so nett. Wirklich, wir sind so begeistert. Also das hat ja alles quasi angefangen. Ehrlich gesagt, fast das erste Gespräch, was wir geführt haben, war mit Kareem von Witten Untouchable, der total süß war und meinte, hier, setzt euch doch mal mit Shenz zusammen und spielt doch gerne für uns Warm-up. So, da haben wir eigentlich, als einer unserer ersten Gigs war Vorband für Witten Untouchable, wofür andere, also ja, ist einfach voll krass.
Bein abschneiden würde.
Ja. So, und damit haben wir halt angefangen. Dann haben wir Jan kennengelernt, der uns auch in die Hand genommen hat.
Shoutouts again.
Ja, wirklich. Und irgendwie, so, das hat sich durchgezogen. Das hat sich so krass durchgezogen und das ist wunderschön. Also die ganze Hip-Hop-Szene. Super.
Ich habe ja auch mit Simon von Anthem hier im Podcast ein Interview geführt und der hat dann tatsächlich auch gesagt, also er versteht gar nicht, warum auch nie so offen über Gagen gesprochen wird und hat dann einfach mal rausgehauen, was die beiden halt nehmen, wenn sie so, die sind ja international unterwegs. Zahlen weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, aber hört euch einfach die Folge an, sowieso wichtig. Aber ich folge jetzt mal seinem Beispiel, also meine Gage rangiert ja zwischen 50 Euro und 1000 Euro, so das ist die Range und ich mache das von ganz vielen Faktoren abhängig. Also und dabei, also ich will natürlich auch so oft wie möglich spielen, aber am Ende ist mir nicht wichtig, wie viel Geld ich dafür gekriegt habe, sondern nur, ob ich fair bezahlt wurde. Und wenn es ein kleiner Veranstalter ist, ein kleiner Club, der wenig Eintritt nimmt und das macht jemand das mit Liebe, dann geht es wahrscheinlich eher Richtung 50 Euro. Nein, ihr braucht jetzt nicht anzufragen für 50 Euro. und halt bei großen Konzernen, wo halt eine riesige Messehalle gebucht wurde, natürlich nehme ich da mehr als 50 Euro.
Ja, so, das meine ich, ja. Und das weiß man ja. Und dafür hat man, finde ich, auch in der Regel ein Gespür. Und dann kriegt man es dann ja doch meistens hin.
Ja, genau. Aber das, also wenn wir irgendwie dann verhandeln, dann machen wir es auch genau von den gleichen Dingen abhängig, fairerweise.
Same. Meine Range ist 150 bis 1,8.
Zack.
Zack. Und also und wenn ich wollte ich noch kurz hinzufügen, wenn irgendjemand es verdient hat, die richtig dicke Kohle zu verdienen, dann sind das Simon und Tobi. Sensationelle Typen.
Und Curtis Flo und Schenz.
Gut, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Ant-Tim-Gagen verdienen, aber also Simon und Tobi, super Typen, super DJs, super Produzenten, alles immer richtig gemacht. Wenn irgendjemand das dicke Geld verdient hat, dann die beiden.
Ja, ich meine, die schaffen es ja gerade in diesem Techno- und House-Bereich halt auch noch, sich ein individuelles Image aufgebaut. Die haben es geschafft, sich dieses Image aufzubauen. Gibt wahrscheinlich auch andere gute Produzenten, die in dem Bereich auflegen und touren und produzieren. Aber Ant-Tim ist halt auch noch so eine Marke. So, du erkennst sie halt wieder und die sind im Internet lustig. Und das ist halt deren zusätzliches Markenzeichen. Sowas.
Sensationell. Also wer ihr, ich weiß nicht, ob man das als EPK bezeichnen kann, ein Video-Interview wahrscheinlich eher, so ein Ding, ne? Wir stellen diese Standardfragen und die werden dann beantwortet. Ich glaube, das war sogar für ein Magazin, wo sie dann gesagt haben, wir machen das besser in einem Video. Das muss man einfach gesehen haben. Glaube ich, einfach mal bei YouTube Ant-Tim Interview eingeben. Es ist überragend. Besonders die Frage, habt ihr noch andere musikalische Einflüsse? Und DJ Tobias haut einfach mal ein paar Cuts raus. Da fällt sie hinten.
Ja, der steht im Wohnzimmer so im Schlammerzug, glaube ich, und scratcht sich einen ab und dann kommt Simon halt mit so einer Kaffeetasse genau. So ins Bild, lächelt und geht wieder raus.
Und die Frage auf gute Literatur und so, das ist ja, raus. Ja. Ist einfach, die Typen sind, und wenn sie zusammen in der Badewanne liegen, es ist einfach der Hammer.
Ich habe das damals schon verlinkt, ich verlinke das nochmal, das Video, das ist großartig. Ja, und, ja, ich stimme dir auch zu. Also da sind die Gagen halt auch gerechtfertigt. Wobei es natürlich interessant ist, ne, dass DJs im elektronischen Bereich, wenn sie denn auch produzieren, relativ schnell, relativ weit touren und auch höhere Gagen kriegen als wir Hip-Hop-Open-Format-DJs.
Und das, obwohl wir die kürzeren Tracks haben.
Das muss man einfach mal so sagen.
Das ist auf jeden Fall ein Totschlagargument. Moment, Gage folgendermaßen. Ne? Ich spiele so viele Songs in der Zeit.
Du hast einfach mehr Arbeit. Das
also bei Gage pro Song würden wir auf jeden Fall mehr verdienen. Definitiv.
So, musst du auch mal so sehen. Ich meine, was ist deine Aufgabe als DJ, die Übergänge zu machen? Ja, und die Musik raussuchen ist schon klar, ne? aber du arbeitest einfach mehr, bist einfach beschäftigt.
Ja, und was ist der Job im elektronischen Bereich? Einfach alles machen.
Schieben.
So. Nee, also da ist halt natürlich. Ne? Also, nee, im elektronischen Bereich ist die Hauptaufgabe des DJs nicht schieben, sondern ziehen.
Ja, auch.
Da ist halt wirklich die ganz große Personalunion vom Künstler. Ne? Ich meine, wer von uns produziert die Beats, die er auflegt? Wer hat das Zeug gerappt, was wir auflegen und so? Bei denen ist das alles in Personalunion so.
Vorausgesetzt, es hat kein Ghost Producer gemacht.
Das würde ich bei Tobi und Simon jetzt einfach mal ausschließen.
Nee, bei denen weiß ich das auch, aber es gibt ja auch andere Beispiele tatsächlich.
Ja klar, also da sind wir dann wieder bei Featuring Steve Aoki. Also man kann es natürlich so und so machen, ne? Das ist natürlich dann auch, also die sind halt in einer anderen Szene unterwegs, wo ich glaube, die Leute deutlich aufgeklärter sind als die mit dem uramerikanischen Kopfschmuck, die dann mit Neonfarbe im Gesicht auf irgendwelchen Festivals rumeiern. Die halte ich jetzt nicht für die kulturell aufgeklärtesten Personen überhaupt. Das sind so Leute, die wählen, immer noch aktuelle Top 1 der DJ Mac, DJ Charts. Wer sind die beiden Ottos da? Like Mike und Dimitri Vegas.
Och, ihmchen, ja.
Du liebes auch, ja. Bisschen. Alter Vater, talking about pre-recorded Sets und so, ne?
Aber es gibt auch Gerüchte, dass es auf der Love Parade früher passiert ist, weil das einfach so ein riesiges Publikum, irgendwie 1 Million vor Ort und weiß ich nicht, wie viele Leute am Fernseher, dass da auch irgendwie so DAT-Recorder unterm Pult standen, wo man sein pre-recordedes Set halt hat laufen lassen. Echt? Einfach, weil die da abliefern wollten. So. Finde ich auch nicht cool, warum nicht live machen, aber ich glaube, das ist jetzt kein spezielles EDM-Phänomen.
Ja, manche DJs, das ist halt so, das ist halt dann eine Marke und die werden halt einfach.
Aber Love Parade ist ja EDM.
Geschlachtet.
Also wenn wir jetzt mal ganz technisch rangehen, Electronic Dance Music, da fällt definitiv auch Minimal Progressive und jede Art von Underground Techno drunter. Auch das ist elektronische Tanzmusik.
Ja, wenn man so will, aber EDM hat ja schon so eine Eigenbedeutung bekommen, dadurch, dass es halt eher tatsächlich um solche.
Ja, es hat sich auf jeden Fall verselbstständigt, der Begriff, ja.
Festivalveranstaltung geht, wo halt so ein Sound läuft und da würde ja nicht irgendwie in Westbam ein Set spielen oder so.
Ich unterscheide auch den Thai Dollar Sign Trap von EDM Trap. Ich wüsste auch nicht, wie ich das verbal sonst auseinanderklammern sollte. Das eine ist Trap, das andere ist EDM Trap.
Aber würdet ihr pauschal sagen, so, okay, das ist so riesige EDM-Festivals in den USA, das ist halt wack und das sollte abgeschafft werden? Oder, also ich meine, ich finde, das hat auch seine Berechtigung. Ich feiere das nicht, ich verstehe das auch nicht und ich würde da auch nie hingehen und glücklich werden, aber letztlich sind da halt ein Haufen Menschen, die irgendwie feiern und bereit sind, halt Geld auszugeben, so, und das zwingt sie ja keiner dazu.
Ich finde, bei aller begründeter Kritik, die man den ganzen lieben langen Tag gerne äußert, und das mache ich lieben gern, ist es nie sinnvoll, anderen Menschen den Spaß an irgendwas zu verderben.
Das sehe ich genauso. Ja. Also ich versuche sowieso, ich glaube, ich bin ein Typ, der relativ häufig Kritik an allen möglichen Sachen äußert, aber ich tue wirklich mein Möglichstes und versuche informiert zu bleiben und lese viel und so und gucke, dass, wenn ich Kritik äußere, dass die dann hoffentlich auch irgendwo berechtigt ist und irgendwie den Leuten, wenn die friedlich feiern, also bei dem Punkt ging mir es ja einfach nur darum zu sagen, das ist nicht besonders informiert und wer behauptet, dass Like Mike und Dimitri Vegas die weltbesten DJs sind, Entschuldigung, nein. Also dann da auch wieder sofort YouTube, DJ Shadow Boiler Room, das ist ein Weltklasse-DJ. So, das ist einfach kein Vergleich, aber wenn die Leute damit glücklich sind, dann ist mir das Wurst.
Aber es ist ja auch interessant, die Frage, wie misst man denn, wie gut ein DJ ist? Und ich meine, das frage ich dich jetzt, weil du hast ja beim letztjährigen Red Bull Freestyle teilgenommen, was ja auch sich anmaßt, irgendwas, also die Qualität von DJs halt zu messen irgendwie. Würdest du sagen, man kann das messen? Also es gibt ja verschiedene Disziplinen, meiner Meinung nach.
Ja klar, absolut. Also die Antwort ist nein, aber man kann natürlich vergleichen, wie viele Fähigkeiten ein DJ in was für Bereichen mitbringt. Also ich würde einen Turntablist nicht genauso beurteilen wie jemand, der auf einem EDM-Festival auflegt. Da liegen Welten dazwischen, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wir machen sie selbst in diesem Hilfer-Kontext. Jemand, der hauptsächlich Mixtapes macht und so gut wie nie draußen spielt, den beurteile ich nach völlig anderen Maßstäben als jemanden, der hauptsächlich im Club spielt. Also, aber man kann natürlich sagen, würde auch nicht einfach so sagen, nur weil die scheiß Musik machen, die ich persönlich nicht gut finde, würde ich jetzt nicht anfangen, Like Mike und Dimitri Vegas zu dissen. Nee, ich habe mir das angeguckt, wirklich über die Dauer von 60 Minuten hier Tomorrowland Sets und so und bin zu dem Schluss gekommen, das ist scheiße, weil die machen nichts. Die
also fundiert,
hüpfen, ja, weißt du, dann steht auf dem Rider ein stabiler Tisch, weil ich muss mich da drauf stellen und muss dann da drauf rumhampeln. Ich habe kein Problem damit, wenn das jemand macht, das macht A-Track auch, das ist einer der besten DJs aller Zeiten, aber wenn das Einzige ist, was du abliefern kannst als DJ in Anführungszeichen, dann macht dich das nicht zu einem guten DJ. Und entweder du kannst mixen oder du kannst scratchen oder du kannst mixen und du kannst scratchen oder du kannst einfach Sachen, die gut sind. Und ich bin auch niemand, der sich da irgendwie, der sagt, ein DJ muss dieses und jedes Medium benutzen. So eines der besten YouTube-Sets, die ich je gesehen habe, ist von Subtrack. Da spielt er in einem Plattenladen, hat so seine winzige Mixing-Konsole mit dabei, spielt mit Ableton live, glaube ich. Und es ist einfach, es war überragend krasse Scheiße. Das Video ist leider nicht mehr online, aber es war nur geil. Das Video habe ich bestimmt 50 Mal gesehen, mindestens. Also das Medium ist völlig Wurst, wenn du was ablieferst, das ist auch einfach, das sind eigentlich keine klassischen DJ-Skills. Der hat da nicht klassisch gemixt, hat keinen einzigen Song gebeatmatched, so. Der hat seinen Ableton benutzt, aber der hat geile Songs, der hatte kreative Übergänge, da stimmt einfach alles. So, auch da würde ich sagen, auch wenn das null klassische DJ-Skills sind, geiler DJ, super.
Was macht denn für euch ein DJ aus, dass ihr dann sagt, entweder Mixtape oder Video oder Club, dass ihr sagt, so, ja, der hat einen guten Job gemacht?
Also halt einmal natürlich dann die Songauswahl, dass er halt irgendwie die Stimmung des Publikums halt gut erfasst und halt genau dann das Publikum halt mitnimmt. Kreative Übergänge halt auf jeden Fall, so dass wir dann auch mal sagen, boah, geil, das will ich auch mal können, so.
Ja, vielleicht auch, dass man, genau, also alles, was Kiki gesagt hat und
so wie in der Schule aufzeigen, ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Sie hatte schöne, und dass er schöne Bilder hatte.
Auf Instagram?
Ja, genau, ja,
ich finde es halt cool, wenn man das Gefühl hat, eben da steckt jemand hinter, der hat da Bock drauf, der macht das, weil er da Bock drauf hat und hat eben vielleicht ein paar Sachen dabei, die du nicht kannst und die du nicht kennst. Also wenn du auch so ein bisschen was daraus ziehst.
Ja, ich stimme dem voll zu. Also wenn mich jemand positiv überrascht, dann ist es für mich ein guter DJ. Und wie er das hinkriegt, ist mir egal. Ob, genau. durch, ob die, die Songauswahl, durch kreatives Mixen, durch Handstand auf dem Pult, ist mir egal. Also,
ja, der, sehr beeindruckend. Einfach Entertainment.
Oder
halt
gesundes
auch.
Aussehen.
So, das ist unsere Stärke. Da kommt 50-50 ins Spiel. Bei gesundem Aussehen.
Brauchen Sie gesunde DJs? Wir sind die gesündesten DJs der Welt.
Genau das, was Phil auch gesagt hat. Ich finde, das wird einfach so krass verwechselt. Also, meine Güte, dass halt so Leute wie Steve Aoki, dass die, lass sie doch gute, der Pillenwecker von Phil Fader.
Das sind die ersten Bookings jetzt für Phil, nachdem er das hier alles geäußert hat.
Normal.
Das sind halt gute Entertainer anscheinend für einen Großteil von Menschen. Aber ich finde das eben auch krass, wenn die dann auf die Liste der besten DJs gesetzt werden. Das ist eben, glaube ich, das, was eben auch viele so entzürnt dann. Und wo dann eben auch die ganze Zeit diese Kritik und der negative Vibe kommt. Weil wenn man so Leuten dann sagt, so boah, das sind voll die krassen DJs. Oder Leute kommen, boah, ich war auf dem Festival und da waren voll die krassen DJs. Und du stehst dann da und hast dich auch vielleicht nur ein bisschen damit auseinandergesetzt und weißt, es ist nicht so, dann, dass man dann diese Leute so ein bisschen, sag ich mal, verächtlich vielleicht manchmal so ein bisschen ansieht, ja. Das rührt halt daher, dass es so, dass es einfach falsch differenziert wird. Es sind gute Entertainer und ja, vielleicht auch Künstler, aber eben nicht unbedingt gute DJs.
Und da schreibe ich zu 110%. Finde auch den Begriff Super Entertainer. Ich würde auch Steve Aoki niemals absprechen, dass das ein Super Entertainer ist. Der unterhält die Leute, die feiern hart, der fährt da mit seinem Gummiboot, das allen Ernstes auch auf dem Rider steht. Fun Fact, seit er im Bootshaus in Köln gespielt hat.
Ich möchte auch ein Gummiboot.
Die Leute feiern das und wenn die Leute das feiern, dann ist das was Positives und ich bin immer für alles Positive. Ja, genau. Und ich glaube, um die Frage für mich nochmal abschließend zu beantworten, sage ich, die kann man nicht beantworten. Es ist genauso wie eine Million Dinge sonst im Leben. Das ist so hochkomplex, dass es darauf keine singuläre Antwort gibt. Man muss sich das geben und dann kann man das für sich individuell beantworten. Ja, nein, vielleicht.
Wir möchten noch hinzufügen, das muss man mit differenziert betrachten.
So,
das ist nämlich, und das ist nämlich mit allen Sachen so. Die muss man kann eben, das ist total wichtig, wenn man eine Frage ehrlich beantworten will, dann muss man jetzt auch ein bisschen ausschweifen, weil meistens ist es ja komplex.
Darauf haben, Juristen haben auf fast jede Frage im Leben die einzig richtige Antwort. Es kommt drauf an.
Ja,
das ist also, ja.
Ich glaube, man kann verschiedene Disziplinen abprüfen. Man kann gucken, wie viel Tickets verkauft er, wie viel verdient er. Man kann gucken, wie gut kann er scratchen. Man kann gucken, wie gut entertaint er ein Publikum, was er vorher nicht kannte.
All wie das gesund kann man, sieht er aus?
Das ist die wichtigste Kategorie. Das kann man alles einzeln abprüfen. Aber letztlich sind es ja ganz andere Disziplinen, die auch man als DJ irgendwie oder unterschiedliche Herausforderungen und ja, ich schließe mich absolut an. Man kann nicht sagen, wer der beste DJ ist, geht nicht.
Genau. Der beste DJ ist sowieso. Doch.
Die beste DJ, meint ihr.
Sagt ihr nicht,
Gender-Alarm, Bido.
Tatsächlich nicht. Also zum Beispiel, im Partybereich für mich persönlich gesprochen, das Beste, was ich je erlebt habe, und da wird wahrscheinlich auch nichts mehr kommen. Scratch Bastard, Punkt aus. Der größte Turntablist aller Zeiten, da bin ich dogmatisch, ist DJ Raphic und da gibt's auch nichts.
Gut, dann haben wir die Frage ja doch beantwortet.
Nachdem wir alle gesagt haben, wie differenziert das ist, konnten wir doch eine sehr einfache Antwort auf diese Frage finden.
Bei Scratch-Bastards sage ich noch, komm, da akzeptiere ich eine Meinung, da kann man Musikgeschmack, dies, das, aber bei der beste Turntablist aller Zeiten ist DJ Raphic, da gibt's keine Diskussion, wer da wird mit diskutieren, wer kriegt eine reingehauen.
Shoutout auch an dieser Stelle.
Aber um das nochmal kurz aufzugreifen, sagt ihr DJs? Redet ihr selber von euch als DJs oder als weibliche DJs?
Nein, das sieht man
beides nicht.
Was? Wir sind DJ-Team. Oh. Oder DJ-Team. Ja?
Doch.
Ich weiß es. Okay, sie weiß es nicht. Okay. So wie wir halt gerade genannt werden.
Weil das ist ja auch eine häufige Diskussion, ob der Begriff DJ nicht halt irgendwie abwertend ist, sondern ob man nicht einfach alle gleich bezeichnet als DJ und das halt nicht differenziert.
Ja, ich glaube, dass
wir profitieren schon davon, dass alle dann wissen, dass wir Weiber sind.
Das hilft. Ja, auf jeden Fall.
Ich finde in dem Kontext einfach die Behauptung schwierig, dass das abwertend ist. Ja. In welcher Hinsicht? Nur weil man zwei Geschlechter differenziert.
Schwierig.
Ich sehe da die Abwertung. Also ich verstehe, dass man den Begriff ungeil findet, weil wenn ich als Frau sage, ich bin nicht DJ Jane, ich heiße nicht Jane, so dass ich einfach nur DJ bin und ich finde, man sollte sowieso, also wenn es keinen Grund gibt, zu einer Differenzierung nicht. Ich verstehe auch diese ganzen Toilettendebatten nicht. Wieso kann man nicht sagen, hier haben wir eine Toilette, da kann man vorstehen und nebenan haben wir nur Toiletten, wo man sitzen kann und jeder geht dahin, wo er Bock drauf hat. So wenig wie möglich differenzieren, so. Also, so. Ich finde auch,
find ich das, cool.
derselbe Kram bei Hautfarben, so. Wenn mich einer fragt, ja, wie sieht der Typ aus, dann sage ich, ja, der ist schwarz oder der ist weiß. Aber ansonsten finde ich, sollte das im Idealfall keine Rolle spielen. Ich finde auch das Konzept des Outings merkwürdig. Ich habe mich nie vor meine Eltern gestellt und habe gesagt, Mama, Papa, ich habe gerne Geschlechtsverkehr mit Frauen. Das ist nie passiert. Wieso sollte ich das tun, wenn ich gerne Geschlechtsverkehr mit Männern habe? Das spielt dann eine Runde, ja. wenn ein Mann zu mir kommt und sagt, ich hätte gerne Geschlechtsverkehr mit dir, dann ist das ein Thema. So, aber ansonsten sollte das keines sein.
Ja, alles, was du sagst, ist absolut richtig. Und das, der Grund aber, weswegen das natürlich ist immer historisch gesehen. Das
absolut.
Ist halt, ne? Und das
absolut.
Ist halt, und da beißt sich die Schlange nämlich ins Genick oder so.
Kontext ist wichtig. Und ja, so. da bin ich, das ist einer von den Punkten, wo ich dem Boy Jordan B. Patterson absolut nicht zustimme, wenn er behauptet, dass es kein Patriarchat gibt. Natürlich gibt es ein Patriarchat. Was für ein Quatsch. So
nämlich. Also meine Meinung dazu ist, dass ich mir immer vorstelle, wie so eine optimale Situation aussieht. Und das ist nämlich die, dass es einfach vollkommen egal ist, welches Geschlecht man hat beim Auflegen. Und dann ist auch der beste Weg, dass es halt auch nur einen Begriff dafür gibt. Weil es geht ja nicht darum, ob eine Frau oder ein Mann auflegt, sondern es geht darum, dass jemand auflegt. Und dann rede ich halt von dem DJ. Das ist der Optimalfall. Ich weiß aber auch, dass man Sprache zum Beispiel benutzen kann, indem man gendert, um Leute, die halt nicht darüber nachdenken oder denen das nicht so wichtig ist, vorsichtig dahin zu führen, auch, dass sie realisieren, dass den Job auch Frauen machen können. Nicht nur auflegen, sondern in vielen Bereichen ist das so. Und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Bereiche, Hautfarbe und Toilette und Outing, bla bla bla. Deshalb kann ich nicht eindeutig sagen, was für mich jetzt der bessere Weg ist. Also ich sehe halt nur den Optimalfall und das ist halt am Ende die Tatsache, dass es eine absolute Gleichberechtigung gibt und dann brauchst du auch keine zwei Worte mehr, sondern dann gibt es halt den DJ und der ist geschlechtslos.
Vielleicht ergibt sich das ja auch irgendwann. Also ich finde jetzt gerade, also ich glaube doch, wir sind immer in den Veranstaltungen als DJ-Team und das finde ich irgendwie ehrlicherweise auch super. Ich finde es eigentlich okay. Es hat mich jetzt noch nie gestört. Und ja, klar, irgendwann, wenn das halt normaler geworden ist, also es ist ja einfach gerade faktisch so, dass halt weniger Frauen an den Turnies stehen, warum auch immer, keine Ahnung, aber das ist halt auch jetzt gerade irgendwie, es ist halt schon noch irgendwie besonders, ne? Also man hört jetzt, also es wird jetzt immer mehr, zum Beispiel auch dieses Locker Easy Team aus Berlin und sowas, die sind ja auch
mega. Shoutout an Locker Easy.
Genau, die sind ja auch mega, mega am Durchstarten und sowas. Und ich glaube eben durch solche Sachen, und die machen auch Sachen, die halt voll groß sind, dann, ich glaube, das wird sich jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren wahrscheinlich dann erübrigen. Und hoffentlich ist es dann irgendwann einfach nur noch ein Begriff. Aber jetzt gerade in der Generation, das dauert, glaube ich, noch.
Also ich finde die Debatte, mir geht so eine Debatte einfach tierisch auf den Zeiger. Hauptsächlich deshalb, weil sie von wirklichen Problemen ablenkt. Also dass Frauen am Arbeitsmarkt noch definitiv benachteiligt sind. So, wieso, das ist eine Tatsache und wieso müssen wir dann darüber reden, ob es DJ oder DJ heißt? Vor allen Dingen finde ich es auch noch total absurd. Das muss DJ heißen, das muss ein Begriff sein, aber es darf nicht Wähler heißen, da muss ein Sternchen und dann innen dahinter. Also was ist denn jetzt das, was den Vorteil bringt? Das sind Begriffe und ja, Begriffe können stigmatisierend sein und können ein kollektives Bild formen, was nachteilig sein kann für eine Personengruppe. Aber für die absolut wenigsten Begriffe ist das tatsächlich zutreffend. Deshalb bitte lass uns über ernsthafte Sachen diskutieren und nicht über so eine Kackscheiße.
Das möchte ich tatsächlich gerne, jetzt möchte ich jetzt auch gerne mal hier so eine Feministendiskussion auch draus machen.
Bin ich voll dabei.
aber wirklich gerne, weil das, was mich jetzt in letzter Zeit am meisten gestört hat, erstmal dieses Gender Pay Gap, 20% stimmt nicht, haben wir hoffentlich alle mitbekommen. Es liegt bei, was hast du gesagt? 5 oder 6%, die Zahl ist tatsächlich wie sagt man das auf schlau? Nee, die Confounder sind, glaube ich, nicht rausgenommen.
Echt, du.
Naja, jedenfalls haben noch schlauere Menschen sich damit befasst. Der Unterschied ist tatsächlich nicht ganz so groß. Es gibt Dinge, die müssen wir ändern, das ist ganz klar. Und natürlich macht es mich wütend, wenn ich auf Facebook sehe, dass viele Frauen mehr im Haushalt machen als Männer. Das macht mich sehr wütend. Aber was mich noch mehr stört als das, ist, dass es eine absolute Opferdebatte geworden ist. Irgendwie, wir Frauen, das ist alles so schlimm und wir werden ja auch so sehr unterdrückt. Aber das ist tatsächlich einfach in ganz vielen Dingen nicht so. Das Schulsystem ist typischerweise für Mädchen zugeschnitten. Deswegen haben wir auch 70% Abiturienten, Tinnen. Abiturientinnen, ja, das ist die Pointe des Ganzen, deswegen muss ich das jetzt betonen.
Weibliche Abiturienten, ja.
Wie viele weibliche Müllmänner kennt ihr, wie viele weibliche Bauarbeiter kennt ihr? Das sind schwierige Jobs, das sind Scheißjobs auf Deutsch. Da reißt sich auch keine Frau drum. Und eigentlich, wohin ich jetzt möchte mit meinem Ganzen, was ich hier gerade erzähle, ist, dass ich eigentlich nur sagen möchte, dass Frauen doch auch bitte sich einfach mehr für sich einsetzen und stark machen. So, wir kommen hier nirgendwo hin, wenn wir uns immer als Opfer machen.
Vor allem, ich finde, genau, gerade, wir haben das ja so gemerkt, wir wurden so krass supported von allen. Wirklich.
Weil alle auch so froh waren, Mädels da zu haben.
Ja, größtenteils Männer einfach, ne, die, also Kerle, die einfach gesagt haben, ja, komm, ne, so, machen wir hier mal. Und so, und weißt du, wenn, also dann, das geht dann ja auch in die andere Richtung. Dadurch, dass wir halt, muss man jetzt auch sagen, dadurch, dass wir jetzt halt eben Frauen sind und es gibt wenige, werden wir halt auch echt sehr, also voll krass unterstützt irgendwie. Und deswegen finde ich das immer so Quatsch, wenn sie sagen so, ach ja, und es ist so schwierig als Frau. Nein, als Frau ist es gerade wirklich so viel einfacher, da so ein bisschen durchzustarten, als eben als Mann. Und macht halt einfach. So.
Das sollte es auch ehrlich gesagt sein.
Ja, und
also
deswegen,
auch da bin ich auch wieder zu 100% bei Emilia. Historischer Kontext, also diverseste Sachen sind für Frauen historisch begründet einfach schwieriger. So, und wenn, also ich bin wirklich der allerletzte, der sagt irgendwie, also es ist auch schon wieder fucking Jordan B. Peterson, das ist genau sein Kernthema.
Ist das eigentlich?
Das ist auch genau das, was ihr gerade gesagt habt. So sagt, ja, das ist ein kanadischer Psychologe, ich glaube, die New York Times hat gemeint, das wäre der führende Intellektuelle unserer Zeit. Super interessanter Typ. Ja, am besten
ist auch ein Mann, ne?
Direkt, ist ein Mann, ja. Ich fürchte ja. Am besten, also wenn man einfach mal so 2,5 Stunden Zeit hat, YouTube, Jordan B. Peterson, Dr. Oz, mega interessant.
Verlinke ich.
Und der sagt auch, also es gibt einfach, also Gendergleichschaltung hin und her, es gibt einfach Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
Ja.
Und es gibt genau das, was sie gesagt hat, es gibt Jobs, die machen Männer, die arbeiten mehr draußen, die nehmen gefährlichere Jobs an etc. pp. Und Männer sind, also das ist dann das ist so eine Quotensache. Mit Quoten ist immer super schwierig. Wenn man sagt, Männer sind mehr so und so und Frauen sind mehr so und so, dann bedeutet das, dass global betrachtet da so gut wie kein Unterschied gegeben ist. Aber an den Spitzen, an den Spitzen der Form, da kristallisiert sich das dann raus. Genau, nämlich wenn wir fragen, wo sind die, wieso haben wir 75-80% Männer in den CEO-Etagen der Fortune 500 Unternehmen? Das liegt deshalb, weil Männer aggressiver sind, zielstrebiger und weil Männer echt bereit sind, 80 Stunden die Woche zu arbeiten, Sozialkontakte, Familie komplett hinten anzustellen oder einfach keine zu haben. So, das ist, wenn man einen Mann und eine Frau jemanden vorsetzt und fragt, so wer von den beiden ist aggressiver, man sagt der Mann, dann hat man 60% Wahrscheinlichkeit, dass das der Fall ist. Wenn man aber zwei CEOs nimmt und sagt, hier Mann und Frau, wer davon ist aggressiver? Man sagt, der Mann, dann hat man eine deutlich, oder beziehungsweise bei den CEOs würde sich das ja dann auch wieder rauskristallisieren. Aber wenn man sagt, zwei Personen aus einem und demselben Unternehmen, die machen unterschiedliche Jobs, der eine hat einen höheren Job, der andere nicht, da fragt man, wer der Mann oder die Frau, so, wer hat den höheren Job? Dann sagt man, der Mann, dann hat man eine 80% Wahrscheinlichkeit, warum? Weil der einfach aggressiver ist und andere Ziele verfolgt. Und warum sollte man den Leuten das aufzwingen? Und da verweist Patterson dann immer auf die egalitärsten Länder, das sind die skandinavischen, wie man weiß, und da ist sowohl die Gesetzesgrundlagen sind geschaffen noch deutlich mehr als woanders, dass jeder die gleichen Chancen hat, und das hat sich, weil es da seit Jahren das gibt, hat sich das auch gesellschaftlich rauskristallisiert. Da gibt es diese großen Unterschiede in den Köpfen auch nicht mehr, und die Leute haben völlig andere Möglichkeiten, und das hat zu dem Ergebnis geführt, dass die da 80 in der Heilfürsorge 80% Frauen haben und in den Ingenieursberufen 90% Männer, weil die Leute einfach anders sind und die nehmen andere Jobs. Das kann man nicht erzwingen.
Aber wenn
das ist die Unterscheidung, die er trifft zwischen Equality of Outcome und Equality of Opportunity. Equality of Opportunity, jeder soll alles machen können, ohne jegliche Grenzen, gar keine, null. Mhm. 110% Unterstützung, aber das zu erzwingen mit einer Quote, dass Leute was machen müssen, das geht einfach nicht, es funktioniert so nicht. Lass die Leute einfach ihre eigene Entscheidung treffen und dann läuft der Laden.
Genau, und das ist ja das, was ich sage, wenn wo wir da jetzt halt hinkommen als Frau, ist es kein Problem. Und deswegen finde ich dieses Opfergehabe auch immer so ätzend. Ja, stell dir mal vor, da kommt jetzt eine Frau, wird jetzt Müllfrau, Müllarbeit, wie auch immer man das nennt, so. Und dann sind doch, also dann würden sich ja alle freuen, also dann würde jetzt ja kein Mann sagen so, genauso wie du kommst jetzt in das DJ-Biz und das sind alle so, ja geil, mach, aber so, es ist eben nicht so, finde ich, so eine krasse Hürde, wie das immer dargestellt ist. Ja, es liegt so, mach halt, worauf du halt Bock hast und dann, finde ich, hat man da jetzt schon die gleichen Chancen, würde ich jetzt nicht sagen, dass man da jetzt irgendwie als Frau...
Oder besser, und das zu Recht. Ich habe jetzt gerade den historischen Kontext, ich habe da ein bisschen den roten Faden verloren, weil beim historischen Kontext, Frauen haben es historisch schwerer gehabt, wenn man zwei Leute hat von der gleichen Qualifikation, ein Mann und eine Frau, dann sollte den Job die Frau kriegen. So, das ist einfach um das auszugleichen, und es ist einfach so, wir sehen einfach in der Entwicklung der Welt, also in für mich eins der krassesten roten Tücher überhaupt, die Ungleichverteilung, das sind Männer schuld, das ist einfach so. Weil Frauen haben nun mal Charaktereigenschaften, die im Endeffekt hinten raus für mehr Fairness sorgen. Eben, dass Frauen emotionaler sind als Männer, so, das trifft für mich vielleicht nicht so, weil ich unfassbar krass nah am Wasser gebaut bin, aber grundsätzlich ist das so. Und mehr Female Traits, wie man so schön sagt, in den Führungsetagen, in den Chefetagen der Welt, das wäre für die ganze Welt gut, das wäre für alle gut.
Absolut.
Und das sollte man erreichen nicht mit allen Mitteln, aber wenn wir da die Option zu haben, bitte wahrnehmen. Es wäre sinnvoll.
Und deswegen, genau, schaut dort einfach an alle Mädels, macht völlig selbstbewusst das, worauf ihr Bock habt, und zieht das durch. Und eben lasst euch nicht zum Opfer machen von dieser ganzen Opferdebatte. Mein Gott, so schlimm ist es nicht.
Und man kriegt eine Menge Unterstützung.
Und da wollte ich nochmal sagen, wenn ihr sagt, da kommt jemand und macht uns ein Kompliment und wir merken, das hat er gemacht, weil der uns als Frau nichts zugetraut hat, okay, aber dann ist der auch nicht per se ein Arschloch, der ist einfach uninformiert. Da kann er im Zweifel gar nichts für, die arme Sau.
Weil der meistens auch gar nicht so viel zwischenliegt.
Da, ganz ehrlich, so peinlich wie das jetzt klingt, aber da shattert ihr the glass ceiling. So, dann, es muss nur ein Auftritt von euch beiden, die haben gesehen, geil, das läuft. Ich habe jetzt ein völlig anderes Bild von Frauen als DJs. So, mehr brauchst du ja nicht. Dann ist man kann die Leute jetzt sagen, du bist ein sexistisches Arschloch, aber sorry, der hat es einfach nicht anders erfahren. Der kann nichts dafür.
Einfach vielleicht noch gar nicht so krass drüber nachgedacht, genau. Manchmal. Das ist ja einfach auch nicht böse.
Leute können auch nicht permanent über jeden Scheiß nachdenken.
Ja, das du siehst halt immer nur Männer und dann kommst du halt rein in den Club. Ich kann das voll nachvollziehen. Dann stehen auf einmal zwei Weiber und dann denkst du erstmal so, ach krass, und dann ist natürlich auch, ach, und die können auch was, so. Also ich kann das halt schon verstehen, dass das irgendwie, wenn du es jetzt halt überanalysierst, ist es halt voll despektierlich und denkst dir so, boah, ja, und das, aber das ist eben dann, wie du gesagt hast, historisch halt bedingt, und dann nimm es doch einfach an und mach halt und gib Gas und dann, und irgendwann ist es dann eben einfach normal, das kommt halt.
Also ich finde es schwierig, Leuten gesellschaftliche Realitäten vorzuwerfen als Individuum, macht einfach keinen Sinn. Genau. So einfach, da kann man normal mal mit Leuten drüber reden und dann, also ich finde in solchen Fällen, da geht's immer, man darf nicht mit AfD-Lern reden. So.
Das ist Quatsch. Man muss ganz viel mit AfD-Lern reden und man muss die in den Arm nehmen.
Absolut.
Ganz dringend. Absolut. Kein AfDler. Danke. Niemand wird AfDler, weil er so glücklich ist im Leben und es ihm so gut geht. Niemand geht zur AfD, weil es ihm so gut geht, sondern die haben ganz viel Angst. Und man muss AfDler, bitte, wenn ihr einen seht, zerreißt deine Flyer. Erstens, ganz wichtig. Und dann nehmt ihn in den Arm und sagt ihm,
alles wird gut, genau. Das ist genau mein Reden. Wo sollen wir da hinkommen, wenn die Leute allein lassen und nur noch mehr Pools schaffen, wo sich genau diese Leute, die einfach schlecht für uns sind, sich zusammenrotten und dann ihr Ding machen. Und alles, was die AfD macht, ist schlecht. Da könnte alles. Man kann auch sagen, Adolf Hitler hat die Autobahn gebaut. Alles, was die AfD macht, ist schlecht. Da gibt's nichts Gutes. Und wir müssen so viele Leute wie möglich da wegkriegen. Und wenn ich diese Sache höre, von wegen, mit denen darf man nicht reden, in den USA gibt's einen Typen, einen schwarzen Mann, der war früher Polizist, glaube ich. Ja.
Was?
Und der hat es sich seit seiner Pension zur Aufgabe gemacht, mit Ku-Klux-Klan-Mitgliedern zu reden. Der hat zu Hause eine Kiste, da sind 30 von diesen Mützen drin, die er von Mitgliedern gekriegt hat, die ausgetreten sind wegen ihm. So, das ist das Beste, was man tun kann, mit Leuten zu reden, die anderer Meinung sind als man selber. Und wenn man der einzig wahren, richtigen Meinung ist und ist davon überzeugt, dann kann man in so einem Gespräch fast nicht mehr verlieren.
Darf ich noch mal ganz kurz unterbrechen, obwohl ich absolut eurer Meinung bin, hole ich das mal ganz kurz wieder zum Thema DJ zurück. Und wir müssen auch gleich mal zum Ende kommen. Aber um das nochmal abschließend zu sagen, an eurem Beispiel folgend kann ich halt auch nur jeden DJ, nicht nur weiblich, auch männlich, ermutigen, wenn man Bock halt drauf hat, aufzulegen, so dann, abgesehen von YouTube-Videos, die man sich anguckt, schreibt einfach eurem lokalen DJ-Helden so, schreibt ihm einfach bei Insta und oder wo auch immer und fragt so, hey, ich habe Bock aufzulegen, was muss ich machen, wie fange ich am besten an? Und also ich kenne keinen DJ-Kollegen irgendwie in meinem Umfeld, der dann sagen würde, verpiss dich oder so, sondern
sehr unfreundliche Kollegen.
Im Zweifel sagt man dann, sorry, ich bin gerade mega busy und ich kann dir gerade nicht helfen oder kontaktiere mal den, aber ich glaube, also jeder, und vor allem Frauen, die sich jetzt denken, ja, ich hätte schon Bock drauf, aber ich weiß nicht, wie es angeht, halt, schreib halt jemandem so und
schreibt uns
den Mädels, genau, und dann wird man da auch auf jeden Fall wichtige Hinweise bekommen, so wie man das am besten angeht, also genau, seid nicht schüchtern, sondern zieht das einfach durch.
Da gibt's, glaube ich, dürfte auch eigentlich das geringste Problem sein in unserer vernetzten Welt, oder? 1 Million lokale Facebook-Gruppen.
Absolut.
Ich kann für Köln sehr empfehlen die Seite Scratch Cologne. Da muss man angenommen werden, aber dann wird einem geholfen.
Mir werden sie geholfen.
Ganz genau.
Da müssen wir rein.
Wir gehen auch mit euch Plattenspieler shoppen.
Läuft auch. Das ist ein Angebot. Gibt's noch was, was ihr der Welt mitteilen wollt?
AfDler umarmen.
Auf jeden Fall, bitte.
Möglichst mehr Spaß viele. Haben.
Und DJs umarmen.
Und DJs umarmen, die freuen sich auch. Ah, wobei, naja.
Nicht während dem Scratchen. nicht während dem Juggle.
Ich möchte es gerne zurücknehmen, keine DJs umarmen.
Gut, ey, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Ja, gerne.
Es war sehr schön.
Es hat mir auch sehr gefallen. Macht's gut.
Ciao.
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 Das war der erste Übernacht-DJ-Talk. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schreib mir gern dein Feedback und welchen DJ du gern mal in einer ähnlichen Diskussionsrunde hören würdest. Außerdem empfehle diesen Podcast gerne weiter und poste fleißig Screenshots mit Verlinkungen in deine Insta-Story. Und vielleicht gefällt dir auch noch Folge 48 mit Ronald und David von HHV.
Wenn man es so will, haben wir eigentlich angefangen, Platten zu verkaufen in einer Zeit, wo die Plattenverkäufe endlich von Jahr zu Jahr rückläufig wurden. Der Vinylboom ist vor 3 Jahren, 4 Jahren wieder entstanden. Also wir haben gestartet in einer Zeit, wo die Platte rückläufig verkauft wurde und sind in der Zeit irgendwie gewachsen und gewachsen.
Übernacht mit Steve Clash.